Guten Abend. Es ist der vierte Dienstag im Monat Juli des Jahres 2023 und wir haben uns hier versammelt, um wieder einmal das Penta-Radio zu veranstalten.
Wenn jemand einen Grund hat, dass diese Sendung nicht stattfinden sollte, dann soll er jetzt reden oder für immer schweigen.
Ich begrüße erstmal unsere Studiobesatzung heute.
Den Cyril.
Guten Tag. Den Honky.
Guten Tag.
Den Konstantin.
Guten Tag zusammen.
Und hier ist der Simon. Und genau, weil der Grüßer der Feind des Hörers ist, möchte ich dann gleich noch Christian grüßen, der gestern Abend meinte, dass er mich jetzt gar nicht mehr so richtig leiten kann, aber ich habe schon wieder vergessen, warum.
Der Vollständigkeit halber wollten wir uns nochmal bei der Sendung vor uns entschuldigen, dass wir ihn ganz kurz ins Programm gequatscht haben. Das lag an Dingen, die uns nicht ganz klar sind, aber wir haben quasi keine Sekunde übersprungen in der Hoffnung, dass alles doch noch übertragen wurde. Haben deswegen ein paar Sekunden später angefangen.
Ja, wir bitten um Verständnis, wir haben es nicht so mit Technik.
Nee, bloß nicht.
Apropos Technik, ich habe hier Feedback bekommen. Beim letzten Mal, wo ich hier ganz alleine die Regler bedient habe, so nach bestem Wissen und Gewissen, haben wir ja unter anderem geredet über Finanzierung von Internetangeboten im Allgemeinen und von Nachrichtenangeboten im Speziellen. Und dazu kam das Feedback von Wolf rein, dass es ein System für Micropayments bereits gibt, und zwar Lightning. Und ich habe ja eine bekannte Historie mit Kryptowährungen und so weiter. Das soll jetzt hier nicht das Detailthema sein, aber ich weise natürlich darauf hin, dass unser Podcast tatsächlich auch Spenden über Lightning akzeptiert. Wolf hat da die entsprechenden Metadaten gepflegt und die entsprechenden Kanäle auf Sendung geschaltet. Soweit ich das verstehe, kann man per Lightning an die Adresse pentaradio@c3d2.de senden, was ja auch unsere normale E-Mail-Adresse für Feedback ist. Und über dieses Lightning-Protokoll kann man da auch Geld hinschicken. Es gibt da auch ein paar andere Wege mit so einer LN-URL und sowas. Das ist hier alles verlinkt auf der entsprechend in den Shownotes verlinkten Webseite, wo man den C3D2 mit Spenden beglücken kann im Allgemeinen. Da findet man alle möglichen Formate, auch natürlich ganz normal klassisch die IBAN-Kontonummer und so weiter und eben auch diese Zahlungsmöglichkeiten durch Lightning und dergleichen. Und in den Podcast-Metadaten findet man das auch.
Ich möchte nochmal ganz uneigennützig darauf hinweisen, dass ihr bitte alle die Glocke drückt. Ja. Und uns ein Abo dalasst.
Ja.
Und uns auf Patreon unterstützt.
Moment, was?
Ich habe kein Patreon, wir haben keins, aber ihr könnt es ja mal versuchen.
Ach, vielleicht macht jemand einfach für uns ein Patreon.
Oh, das wäre schlecht.
Das kann er dann auf Lightning weiterleiten. Ja.
Also, Abbruch, wir sind live, verdammt.
Ich habe mir auch den Kontostand von dieser Lightning-Adresse zeigen lassen. Das war, ich habe jetzt also eine Vorstellung davon, es spielt sich im einige tausend Satoshi-Bereich ab, was dann, wenn man es in Euro rumrechnet, noch ausbaufähig ist. Also wenn ihr uns gerne demonstrieren wollt, dass Kryptowährungen die Zukunft sind, dann ist das natürlich der Weg, wie ihr das machen könnt. Ich habe gelernt, dass man wohl da jetzt mittlerweile auch Daueraufträge einrichten kann. Das ist, nehmen wir natürlich alles gerne.
Und nach rechts swipen. Oder links? Ich weiß nicht, wie rum man swipen muss, aber swipet auf jeden Fall, ja, falls ihr uns gerade hört, wo man uns swipen kann.
Ja.
Das wäre mir sehr wichtig.
Ja.
Kommen wir zu den News oder haben wir noch ein bisschen Dünnpfiff? Verbalgonorrhoe.
Alle möglichen Eingabemethoden von Swiping bis Klicken und so weiter kann man auch in Videospielen machen. Und damit haben wir die goldene Moderationsbrücke zu unserer ersten Nachrichtenmeldung gebaut. Laut einer Studie, die hier verlinkt wurde von gamehistory.org, sind 87% aller historischen Videospiele in Archiven verschwunden.
Aber sind sie weg, wenn sie in Archiven sind, oder sind sie eigentlich erreichbar?
Naja, es ist, glaube ich, ja letztendlich so, wie das Problem halt ist, wenn auch zum Beispiel ein normales Kunstwerk wie ein Gemälde oder sowas in einem Archiv verschwindet, dann ist es ja auch der Bevölkerung nicht mehr zugänglich, der Kulturbetrieb als solch nicht mehr zugänglich, sowohl für wissenschaftliche Auswertungen als auch halt für den Publikumsverkehr, sodass das halt Besucher von einem Museum oder sowas wahrnehmen könnten. Und damit finden ja diese entsprechenden historischen Artefakte in der Kulturgeschichte nicht statt. Das ist auch für die allermeisten historischen Videospiele der Fall. Das wird jetzt natürlich nicht sowas betreffen wie irgendwie das erste Super Mario-Spiel. Das gibt es in x wie vielen Kombinationen, kann man das von Nintendo immer noch kaufen für die aktuellen Plattformen, in Emulation und so weiter. Aber es gibt natürlich so den Long Tail, den langen Schwanz in der Verteilung von den Spielen, die halt nicht so viel Geschäftsaufmerksamkeit erfahren haben, nicht so viel Umsatz gemacht haben und so weiter. Und dementsprechend halt es auch kein Interesse gab von den Rechteinhabern, das weiter anzubieten. Aber ja, dann geht natürlich dieser ganze kulturelle Beitrag verloren. Und natürlich muss es auch nicht nur die wirtschaftlich nicht erfolgreichen Spiele betreffen, sondern es kann auch sein, dass es irgendwelche rechtlichen Probleme gibt mit der Weiterverteilung. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Titel es sind, aber ich habe schon solche Geschichten gehört, dass bestimmte Videospiele nicht in ihrer Originalfassung mehr angeboten werden können, weil zum Beispiel die Lizenz für bestimmte Musik ausgelaufen ist, die dort verwendet wurde. Die war halt nur lizenziert für den einen entsprechenden Druck auf CD oder was für ein Format das auch immer damals hatte und dementsprechend halt nicht für die Verteilung zum Beispiel über einen Internetdienst wie Steam oder dergleichen.
Wenn ihr trotzdem die DOS-Spiele aus eurer Kindheit vermissen solltet, könnt ihr einen nicht unerheblichen Teil davon im Browser auf dem Internetarchive.org spielen. Ja. Da wurden die vorbildlich portiert in die Gegenwart.
Nehmt euch bitte und entsprechend viel Zeit.
Immer und, noch die Prinzessin von Prince of Persia retten oder
sehr gut.
Eure Enter-Taste zerstören, wenn ihr bei Winter Games Langlauf lauft.
Also ja, nehmt euch entsprechend viel Zeit und sagt eure Termine am Vormittag ab, falls ihr das wirklich noch spät anfangen solltet.
Und für das Thema im Allgemeinen verweise ich natürlich auf unsere Folge vom Januar 2022, wo wir mit dem Kurator des Computerspielemuseums in Berlin gesprochen haben, auch zu solchen Fragen, wie man eigentlich Computerspielgeschichte bewahren kann, bei so einem Medium, wo es ja nicht reicht, einfach nur ein Bild irgendwo hinzuhängen. Und das ist jetzt natürlich eine Verkürzung. Man weiß ja auch, Kunst, zum Beispiel Gemälde erhalten, ist ja auch ein durchaus aufwendiger Prozess. Aber gerade bei so einem interaktiven Medium ist es natürlich noch viel interessanter und schwieriger, diese Aufgabe. Wir gehen dann weiter zur nächsten Meldung. Ja, das ist so ein, es greift ein bisschen vor zu dem Thema, was wir gleich besprechen werden. Da ist das dann in den Notizen auch eine Referenz darauf. Und das ist so ein Thema, alle Jahre wieder gibt es ein neues Abkommen zum Transfer von EU-Daten auf US-Server. Das ist so ein wiederkehrendes Phänomen. So alle paar Jahre gibt es da wieder ein neues großes Abkommen und die EU-Kommission zeigt sich irgendwie zufrieden darüber, dass man jetzt endlich alle offenen Fragen geklärt hätte und es jetzt den ganzen US-Tech-Giganten wie Google, Amazon, Facebook, Microsoft und so weiter jetzt endlich wieder möglich ist, die Daten von EU-Bürgern und EU-Kunden in die USA zu transferieren, also halt aus unserer Sicht in das Ausland, aus dem Geltungsbereich der Datenschutzgrundverordnung heraus. Das soll mit dem jetzt der verabschiedeten Abkommen ermöglicht werden. Ich habe den Namen gar nicht mehr vor Augen. Habt ihr den Namen gerade zur Hand? Privacy Shield war das vorherige. Wie heißt jetzt das neue?
Transatlantic Data Privacy Framework.
Sehr gut.
Oder hier, Ihre Daten sind bei uns sicher.gov.
Ja, genau.
Wenn es die noch nicht gibt, dann könnte man ja die Adresse auch mal anlegen, für alle, die jetzt noch live dabei sind.
Ja, das.
Ich fürchte allerdings, dass wir US-Government-Adressen nicht so einfach kriegen können.
Dann halt irgendwas mit .google oder so, das ist ähnlich lustig.
Ja, .xxx. Ja, gut, obwohl, die X ist ja jetzt belegt, ne? Das ist seit gestern.
Das haben wir
jetzt
durch das Thema. Das ist der Everything-App.
Ja, genau. Das ist Tough Cut, the app formerly known as Twitter.
Oh Gott.
Nee. Ja, diese Abkommen gibt es irgendwie alle paar Jahre wieder neu, weil die regelmäßig weggeschossen werden durch die unermüdliche Arbeit von insbesondere Max Schrems, einem österreichischen Datenschutzaktivisten mit seinem Laden Neub zusammen, None of Your Business. Auch eine NGO, die auf jeden Fall eure Spende würdig ist, sofern ihr überschüssiges Geld habt, was ihr zu einem guten Zweck einsetzen wollt. Und Neub hat schon gegen die erste Fassung dieser Form von Transferabkommen geklagt, hat dann vor dem Europäischen Gerichtshof, oder ist es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, einer von diesen europaweiten Gerichtshofen hat er recht bekommen, dass das natürlich alles nicht mit den Menschenrechtsbestimmungen vereinbar ist, aufgrund dessen, dass die USA bekanntermaßen nicht sehr viel darauf geben, auf den Datenschutz von Ausländern, insbesondere im Zusammenhang mit ihren ganzen Überwachungsmaßnahmen und Geheimdiensten. Dann wurde halt dieses Erstabkommen weggeschossen, dann gab es diesen Privacy Shield, der wurde dann auch aus der Hand geschlagen. Jetzt gibt es das Data Privacy Framework, das wird dann wahrscheinlich auch in kurzer Sicht zusammenfallen, sobald das halt durch die entsprechenden Gerichte wieder durch ist. Neub hat natürlich angekündigt, dass sie schon an der Sache dran sind, denn fundamental hat sich diesem Framework absolut nichts geändert im Vergleich zum letzten Abkommen, was vom einem der europäischen Gerichte weggeschossen wurde.
Kann man nur hoffen, ne? Und froh sein, dass es noch Gerichte gibt, die sich dagegen halt sich davon überzeugen lassen, dass dort Recht gebrochen wird und das halt auch durchsetzen können. Es gibt ja andere Staaten, wo das gerade eben noch so ein bisschen diskutiert wird, sagen wir es mal so.
Ja, es gibt bestimmte Staaten, wo gerade diese Woche Justizreform eine sehr breite Reflexion in der Öffentlichkeit erfahren. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass die Gerichte da weiter auf unserer Seite stehen und das ist auf jeden Fall positiv, dass auch NGOs wie Neub an der Sache dranbleiben und da die dicken Bretter für uns bohren und haben damit auch sich alle Unterstützung verdient.
Haben die eigentlich eine Lightning-Adresse? Vielleicht könnte man da auch mal was hin.
Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Das kann ich eventuell noch nachreichen. Das findet man auf ihrer Webseite. Das ist, glaube ich, neub.eu. Wie gesagt, none of your business, N-O-Y-D. Und wir haben hier noch eine zweite Meldung, die auch durch Neub angestoßen wurde. Hier geht es um Pur-Abos. Das kennt man vielleicht, wenn man in den letzten Jahren mal auf den Webseiten von deutschen Nachrichtenseiten war, sei es jetzt irgendwie Spiegel oder Zeit oder sowas oder Heise, dann wird einem meistens so ein Pur-Abo angeboten oder halt die Alternative, dass man der Überwachung zustimmt. Also was dann halt, das wird ja dann natürlich heißen, wie die optimierte Erfahrung mit personalisierter Werbung und so weiter. Wir wissen hier natürlich beim Pentaradio, dass es sich hierbei um einfach eine Überwachung handelt, dass hier die eigenen Daten abgeschöpft werden, um die dann an den Meistbietenden zu verkaufen für den Zweck der maximalen Auswertung, ja, zum Zwecke von dieser personalisierten Werbung und so weiter. Wie gesagt, wenn man auf zum Beispiel die Webseite des Heise Verlags geht, das ist hier die entsprechende Seite, die durch Neub beklagt wurde beim niedersächsischen Datenschutzbeauftragten, der dort zuständig war, dann hatte man die Möglichkeit, da kam so ein Pop-up und da wurde gesagt, also entweder stimmen Sie jetzt hier unserer kompletten Datensammelwut zu oder Sie können hier auch sein Pur-Abo abschließen. Das kostet ja nur 5 € im Monat.
Und das mag ja bei Heise irgendwie noch ein halbwegs nachvollziehbares Geschäftsmodell sein, aber wenn man jetzt irgendwie mal das Rezept für Brot googelt und dann irgendwie auf den ersten 3 Ergebnissen genau sowas angeboten kommt, man könne ja für 2,99 € sich bei irgendeiner dubiosen Rezeptseite da registrieren. Das hat so Auswirkungen. Ich glaube, die eigentliche Argumentation dahinter war, entweder man sammelt oder man bietet ein Alternativmodell an. Ne? Also es war irgendwie jetzt also nicht ganz ausgeschlossen, dass das vielleicht, also...
Das war zumindest die rechtliche Theorie, die dem zugrunde liegt. Ja. Neub hat da 3 Probleme konkret beklagt. Das erste Problem mit dieser Implementation durch den Heise Verlag war, dass das Tracking bereits vor der Zustimmung erfolgt ist, was natürlich vollkommen illegal ist, völlig offensichtlicherweise. Denn natürlich erfordert diese Datensammlung eine informierte Zustimmung. Das heißt, vorher geht das natürlich nicht. Das zweite Problem gehört auch zu dieser Formulierung der informierten Zustimmung, denn das haben Sie hier in ihrer Beschwerde ausformuliert, dass es ja keine informierte Zustimmung ist, wenn man quasi durch solche unterschwellige Manipulationen dazu getrieben wird, zu sagen, also Sie können jetzt hier sofort weiterlesen, wenn Sie doch nur endlich zustimmen, oder wir machen jetzt hier erstmal, wir setzen jetzt hier erstmal einen Vertrag auf und klären jetzt erstmal, dass Sie hier irgendwie uns Geld dafür bezahlen und sowas. Außerdem wurde kritisiert in diesem Zusammenhang mit der informierten Zustimmung, dass es künstlich erschwert wurde, diese Zustimmung wieder zurückzunehmen. Also wenn man da jetzt klickt, wo man einfach nur schnell den Artikel lesen möchte und dann versteht man, das wollte ich ja gar nicht, dann ist dieser nachträgliche Opt-out ja doch sehr schwer zu finden gewesen auf der Webseite. Das wurde da auch kritisiert. Und diesen beiden Punkten ist auch der Landesdatenschutzbeauftragte in der entsprechenden Entscheidung gefolgt. Neub hat noch eine dritte Sache beklagt, die der Datenschutzbeauftragte in der Entscheidung nicht berücksichtigt hat am Ende. Also dieser Punkt wurde in dieser Entscheidung noch nicht berücksichtigt, nämlich, dass diese Gebühren unrealistisch hoch sind. Denn man kann dann, sie haben dann auf einem Weg, den ich jetzt nicht näher recherchiert hatte, rausbekommen, wie viel diese Daten tatsächlich wert sind und haben geschätzt, dass es 428 Mal weniger wert ist als diese 5 €, die man stattdessen bezahlen könnte, was diesen Handel, diese Option irgendwie nicht sehr fair erscheinen lässt. Also man könnte sich ja vorstellen, dass vielleicht, wenn man sagt Faktor 2 teurer oder Faktor 3 teurer, dann könnte man damit die Verwaltungskosten rechtfertigen oder sowas, die man da hat, so ein Abo zu verwalten. Aber Faktor 428 wirkt doch ein bisschen überzogen. Also wenn man von einem Kunden, der irgendwie 5 € im Monat zahlen soll, dann realistischerweise 1 Cent im Monat kriegen würde für das Lesen mit Werbung, dann ja, ist das doch nicht verhältnismäßig, hat hier Neub argumentiert.
Vielleicht so eine Art Wucherargument, ne? Dass man angemessen alternativ ist, sondern dass man halt irgendwas fordert, was halt deutlich höher ist als das sinnvoll oder das Erwartbare bisher.
Ja, genau, was auch dieses Argument unterschwellige Manipulation quasi reingeht. Ne? Irgendwie so, Sie können jetzt hier entweder dieser eigentlich unrechtmäßigen Datensammlung zustimmen oder Sie geben uns jetzt hier irgendwie einen Tropfen von Ihrem Blut oder sowas. Ne? Und müssen das dann irgendwie zu unserer Firmenzentrale schicken, dann ist das natürlich auch ein bisschen übertriebene Last.
Wissen wir, warum das Pur-Abo heißt? Weil es dann ohne Werbung pur ist? Oder?
Ich glaube, es ist sogar nur ohne Tracking, weil ich habe noch nie so eine Webseite mit Pur-Abo gesehen, weil ich natürlich auf so einen Deal auch nicht eingehen würde. Aber ich habe auch schon Berichte gehört, dass dann selbst in einem Pur-Abo noch Werbung angezeigt wird. Das ist dann nur nicht personalisierte Werbung.
Also ist es gar nicht mal pur.
Ja. Ich meine, das wirft natürlich gleich die nächste Frage auf, wenn man dann so journalistische Inhalte hat, die unter Zusammenarbeit mit PR-Abteilungen entstanden sind, was ja heutzutage auch irgendwie gang und gäbe ist. Ich weiß nicht, ob das noch pur wäre, aber das ist eine ganz andere Sache.
Okay, also netzpolitik.org berichtet, dass das Lesen in seiner pursten Form verspräche.
Ja,
und pur heißt halt mit weniger Werbung und ohne Tracking.
Also wenn ich lesen in der pursten Form möchte, dann nehme ich mir ein Buch. Die gibt es auch zum Beispiel, wenn man sowas sich nicht regelmäßig leisten kann, dann kann man die auch in der Bibliothek ausleihen oder vor Ort lesen. Das ist definitiv Lesen in der pursten Form, denn da sehe ich gar keine Werbung, wenn ich
doch, den Text doch, doch. Schon mal das Örtliche aufgemacht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber dieses Telefonbuch, das war voller Werbung.
Das sind diese Paletten mit Altpapier, die regelmäßig im Supermarkt liegen.
Ne? Exakt, früher war das mal so. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt.
Ich habe letzte Woche erst wieder eine neue Ausgabe im Briefkasten gehabt.
Mein Beileid.
Danke, danke.
Ja, Heise hat jetzt auch gleich umgestellt auf ein noch komplizierteres Banner. Wahrscheinlich, um dieser Entscheidung zuvorzukommen, dass sie dann da jetzt irgendwas leisten müssen. Dadurch, dass es jetzt ein neues Banner ist, ist es technisch gesehen nicht mehr von dieser Entscheidung betroffen. Es gibt da jetzt eine Möglichkeit zu widersprechen. Aber natürlich widerspricht jetzt diesem Grundsatz, dass der Widerspruch die einfachste Variante sein muss. Man kann da jetzt halt den ja, kaum sichtbaren oder kaum wahrnehmbaren dritten Knopf irgendwie drücken. Ich hatte auch tatsächlich, selbst als ich es wusste, ich war auf eine Heise-Meldung gegangen, hatte dieses Banner bekommen und ich habe echt überlegen müssen, was jetzt eigentlich der dritte Knopf ist, weil ich so an dieses Layout gewöhnt war, wo ich dann halt irgendwie zähneknirschend dem Tracking zustimmen muss, damit ich überhaupt was lesen kann. Ich habe jetzt diesen dritten Knopf und dann kann man dann einzeln zustimmen und ablehnen und kann dann halt alle Sachen abhaken, außer halt dieses mit der personalisierten Werbung, weil die quasi dann argumentieren, ja, das ist ja unser Geschäftsmodell, darüber verdienen wir Geld, deswegen ist das eine essentielle Datensammlung. Und mal gucken, wie lange es dauert, bis das dann auch getestet wird. Mhm.
Interessant.
Wird mal für jemanden fragen, der sich gar nicht technisch auskennt, ja. Wie kann man sich denn dagegen effektiv wehren?
Den Datenschutzbeauftragten anschreiben.
Ja gut, ich meine, aber jetzt quasi, heute will ich auf Heise irgendeinen Artikel lesen, wie wehre ich mich gegen dieses PUR-Abo oder diese Knöpfe oder gegen das Tracking an sich? Kommt, ihr habt doch ein paar technische Lösungen dafür, ansonsten muss ich sie sagen.
Also auf jeden Fall ist schon mal ein guter Ansatz, ja. Generell, wenn man so ein Formular vor sich hat, wo man zwei Knöpfe zur Auswahl nimmt, dann nimmt man grundsätzlich den, der nicht hervorgehoben ist, weil das ist grundsätzlich der, den der Überwachungsbetreiber nicht haben möchte.
Das ist Dark Patterns, ne? Da hatten wir auch eine Sendung dazu gemacht. Da hatten wir
eine Sendung dazu im Oktober, November 2022 mit Peter Lars. Aha.
Das sind jetzt also Anti-Dark-Patterns, wenn man immer den nicht hervorgehobenen Knopf schicken muss.
Also quasi Light-Patterns, ne?
Genau. Light-Patterns.
Also wenn man einfach immer den nicht hervorgehobenen Knopf nimmt, dann hat man wahrscheinlich eine gute Tendenz getroffen. Dann wird man teilweise durch ein Labyrinth geschickt, da muss man sich dann ein bisschen zurechtfinden. Das ist auf jeden Fall eine gute Übung, um jung zu bleiben. Das Gehirn muss ja auch auf Trab gebracht werden und so weiter. Das ist also Sudoku ist vorbei, jetzt ist das neue Puzzle sind Daten-Opt-Out-Dialoge.
Sind so Plugins wie I don't care about Cookies eine Lösung?
Das ist eine gute Frage, was die am Ende machen. Ob die einfach nur dieses Banner ausblenden, dann kommt es natürlich darauf an, und das haben wir hier gerade in diesem Thema gehabt, dass das Tracking bereits vor der Zustimmung stattgefunden hat. Dann hilft das natürlich nicht, das Banner einfach auszublenden. Das Tracking findet trotzdem statt, wenn es jetzt tatsächlich ein Banner ist, was dann fair ist und das halt nicht macht, solange bis die Zustimmung gegeben wurde. Dann wäre das eine Sache, die hilft tatsächlich.
Und wenn ich das kombiniere vielleicht mit irgendeinem zweiten Plugin, dass meine Cookies auch noch wegwirft, nachdem ich von der Seite drunter bin?
Ja, das ist ja, meinst du jetzt Self-Destructing Cookies und sowas?
Irgendwie, ne? Sowas, genau. Also I don't care about Cookies klickt meines Wissens nach nur drauf, so von mir doch egal. Ja. Und dann brauchst du halt ein zweites, was das dann hinter dir auch wieder wegräumt, damit du dann sauber unterwegs sein kannst.
Das ist ja auch eine Einstellung, die man in den Browsern selber machen kann, dass man auf den Browser raufgeht und sagt, die Cookies sollen weggeschmissen werden, sobald die Sitzung vorbei ist, also wenn ich das Browserfenster zumache. So habe ich auch in meinem PC eingerichtet, was auch dazu führt, dass ich diese Cookie-Banner ständig sehe und ständig meine Neuronen auf Trab halte. Ich habe es für ein paar Webseiten ausgemacht, die ich sehr häufig besuche, damit ich da zum Beispiel auch angemeldet bleibe. Denn natürlich, so ein Cookie hat ja die technische Begründung, dass man zum Beispiel eine Anmeldung dadurch dokumentiert und festhält. Und wenn man die Cookies automatisch wegwirft, heißt das auch, man muss sich jedes Mal wieder überall anmelden. Und zumindest so für die 3-4 Seiten, auf denen ich wirklich täglich bin, habe ich das dann auch zugelassen, dass die ihr Cookie platzieren dürfen. Und das bleibt dann auch da. Aber sowas wie Spiegel oder Heise muss keine Cookies speichern können auf dem PC. Das hat keinen sachlichen Grund.
Wobei man da ja, wenn man jetzt wirklich sozusagen sicher sein will vor dem Tracking der Seite, dann muss man natürlich eigentlich auf der Seite mit einem sauberen Browser ankommen und es ist nicht so entscheidend, dass man die hinterher wegwirft, also ist auch gut, aber
ist halt die Frage, was ein sauberer Browser an der Stelle heißt, ne? Ja.
Genau.
Tracking ist ja auch nicht nur mit dem, was im Browser gespeichert ist, sondern es sind auch die Metadaten über die eigene Verbindung, von welcher IP-Adresse komme ich, beziehungsweise aus welchem Ort. Man kann sowas messen, wie zum Beispiel, welche Schriftarten sind installiert auf dem PC und kann daraus Rückschlüsse ziehen und kann ein Profil formen. Das hat ja die EFF schon vor einiger Zeit gezeigt mit diesem Panopticon-Tool. Das können wir eventuell auch nochmal verlinken, wenn ich daran denke im Schnitt oder wenn das jetzt jemand noch hinzufügt, wo man sehen kann, wie viele Daten so eine Webseite einfach über einen rauskriegen kann durch dieses Fingerprinting, also durch diese Daten, an denen man bestimmte Verhalten vom Browser kennen kann. Zum Beispiel auch sowas wie die Bildschirmgröße, die ja eine Webseite sehen kann, weil sich daran die Darstellung der Webseite orientiert. Und das sind alles Informationen, die verwendet werden könnten, um so eine Wiedererkennung zu machen, selbst wenn man die Cookies löscht. Ja, man kann, ja, Panopticlick heißt es genau, sehr gut. Man kann ja versuchen, das möglichst schwer zu machen. Und ich glaube, hier greift auch so ein bisschen dieses Argument von, ich muss nur besser sein als der Durchschnitt. Dieser klassische Witz mit zwei Wanderern, die im Wald lang gehen, sehen einen Bären und einer fängt an, sich Rennschuhe anzuziehen und meint der andere Wanderer so dazu, du kannst doch niemals schneller als der Bär sein. Und der meint so, nee, das brauche ich auch nicht. Vielleicht, wenn ich schneller bin als du. Und so ist es ja hier dann genau ist auch so. Wenn ich besser bin als die Masse, dann werde ich wahrscheinlich persönlich nicht betroffen sein. Das hilft natürlich jetzt nicht auf einer Policy-Ebene. Auf der Policy-Ebene muss man natürlich solche Sachen allgemein bekämpfen. Und wir haben ja auch schon in aller Deutlichkeit, zum Beispiel letzten Monat oder auch letztes Jahr einmal in längerer Form ausgebreitet, dass personalisierte Werbung an sich komplett verboten gehört, damit dieser ganze Datensammelwut endlich ein Ende hat. Und bis das Thema nicht auf rechtlicher Ebene gelöst ist, wird dieses Katz-und-Maus-Spiel immer weitergehen.
So, dann meldet sich jetzt hier nochmal das Penta-Radio Live-Rechercheteam und teilt mit, Neub ist Spenden in Cryptocurrencies nicht komplett abgeneigt. Allerdings müssen die Advokaten des Lightnings nochmal vorbeischauen. Lightning ist in der Liste noch nicht enthalten.
Ja, da denke ich, da wird jetzt in Nachfolge der Sendung eine Kommunikation eintreten. Eine Kommunikation, die hier ebenfalls eingetreten ist, ist über einen Vorschlag einer neuen Webschnittstelle. Das ist ja so eine Tendenz die letzten 10, 15 Jahre, dass der Browser so ungefähr einmal alles macht und für alles eine Schnittstelle bekommen hat. Also früher war das mal dafür da, dass man Webseiten anzeigen konnte und dann gab es dann so JavaScript, damit man die Knöpfe dann irgendwie so ein bisschen verschieben kann und irgendwie neue Inhalte nachladen kann und sowas. Und dann irgendwann konnte der Browser auch irgendwie 3D-Grafik darstellen, dann irgendwann konnte er auch plötzlich Audiogeräte und MIDI-Geräte ansteuern. Irgendwann war da eine ganze Kryptografie-Schnittstelle drin und so weiter und so fort. Und hier gibt es jetzt einen neuen Vorschlag für eine neue Webschnittstelle, die ein bisschen der kritischen Beleuchtung bedarf, nämlich das Web Environment Integrity Proposal. Die Idee an der Sache ist, dass Webseitenbetreiber damit sicherstellen können, dass der Browser tatsächlich ein Browser ist, an dem ein Nutzer sitzt und der mit dem nicht in irgendeiner Form Schindluder getrieben wurde.
Das klingt voll praktisch für jemand, der einem Werbung verkaufen möchte.
Ja, ne, irgendwie. Ich glaube, das ist auch totaler Zufall, dass das von einem Google-Mitarbeiter kommt.
Ah.
Nee, das ist natürlich, weil Google auch der größte Browserhersteller ist. Die Chrome Engine ist natürlich in dem Chrome-Browser selber drin, der der meistgenutzte Browser ist. Und selbst wenn man dem Chrome-Browser entgehen möchte und sagt, okay, dann nehme ich halt Edge von Microsoft. Ups, selbe Engine wie Chrome. Wenn man sagt, okay, dann nehme ich halt stattdessen Brave. Ups, selbe Engine wie Chrome, auch wenn die ein paar Sachen ausmachen. Und wahrscheinlich, wenn sowas da kommen würde, zumindest würde da wahrscheinlich genau drüber nachgedacht werden, ob das dann auch unterstützt wird. Aber die allergrößte Marktmacht ist versammelt hinter Google. Im Prinzip eigentlich der größte alternative Browser ist Safari.
Ich dachte hier, mein Browser-Logo ist orange.
Ja, Firefox gibt es auch noch. Aber Firefox hat auch in Deutschland noch einen einigermaßen großen Marktanteil, aber im internationalen Mittel, glaube ich, irgendwie so 7% oder sowas mittlerweile. Es ist halt klar, ne? Google hat ihre Marktmacht ausgenutzt, die sie in anderen Bereichen hatten, um halt den Chrome-Browser zu pushen. Also abgesehen davon, dass sie halt auch massig Geld hatten für eine Werbekampagne, konnten sie halt irgendwie in jeder Suchanfrage zum Beispiel zeigen, hey, Chrome wäre doch viel schneller, als was du da gerade verwendest. Und auf jeder YouTube-Video hat man dann festgestellt, dass irgendwie das alles im Chrome alles viel schneller ist als im Firefox und so weiter und so fort.
Auch Mobiltelefone einfach, ne? Also die Mobiltelefone kommen ja mit einem Chromium oder einem Chrome und ausgeliefert beim Android. Ich weiß nicht, wie es beim Apple ist, ob die dann quasi des Lieberen auch mal Chrome nachinstallieren.
Ja, da wird tatsächlich meistens Safari verwendet. Unter iOS ist es ja auch so, dass du nur die Safari-Engine nehmen kannst.
Achso, okay.
Auch wenn du dort einen Chrome oder sowas hast, das ist dann halt nur ein Safari-Klon, der dann das Lesezeichen-Syncing und so weiter macht.
Sehr interessant.
Deinem Desktop-Chrome. Ja, das ist ja auch eine Sache, die wir kritisiert haben. Das war ja auch in den vergangenen Folgen schon Thema, dieses Login. Und tatsächlich, Apple hat auch schon sowas Ähnliches wie diese Web Environment Integrity API. Die haben das unter dem Namen Private Access Tokens. Und die Idee grundsätzlich ist halt dabei gewesen, dass man sich diese Captchas sparen kann. Also diese Eingabefelder, die man dann auf so Webseiten bekommt, wo dann gesagt wird, sie müssen jetzt erstmal beweisen, dass sie tatsächlich ein Mensch sind und nicht irgend so ein Bot, der hier gerade 10.000 Benutzerkonten gleichzeitig anlegen möchte, um dann irgendwelche Hasskommentare zu spammen oder sowas. Das kann man nicht von der Hand weisen, dass das tatsächlich ein legitimes Interesse ist. Wie das halt hier umgesetzt werden soll, ist dadurch, dass der Browser halt so eine Schnittstelle bekommt, mit der er sagen kann, dass hier ist tatsächlich ein Browser, der von einem Menschen bedient wird und mit dem wurde halt kein Schindluder getrieben, also kein Tampering oder sowas. Keine Erweiterung installiert, zum Beispiel, um das irgendwie automatisiert zu steuern oder sowas. Und wenn das halt der Fall ist, wird dann so ein Token oder sowas ausgestellt. Also bei dem Private Access Token ist es dann halt genauso. Da stellt dann in dem Fall Apple halt so einen Token aus, was dann signiert ist. Und der Webseitenbetreiber kann das dann verifizieren, dass es halt so ein Token ist für einen tatsächlichen Menschen, was im Namen von Apple ausgestellt wurde. Und das wird dann dort als datenschutzfreundlich verkauft natürlich, weil es nur signiert ist von Apple und nicht mit der Identität des Benutzers. Aber ja, und das soll dann halt dazu dienen, halt zu beweisen, dass man eben tatsächlich einen Menschen vor sich hat hier und nicht irgendeinen Automatismus oder sowas, damit man sich dann diese lästigen Captchas sparen kann. Das habe ich auch tatsächlich schon mal gesehen. Ich hatte mal diese entsprechende Browser-Erweiterung von Cloudflare probiert, die sowas Ähnliches macht. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich diese ständigen Captchas auf Cloudflare-Webseiten nicht mehr hatte, die einen dann im privaten Browsing-Modus die ganze Zeit irgendwie begrüßen, wenn man halt alle Cookies ständig wegwirft, wie man das halt machen sollte. Und das ist wohl dann diese Implementation auf Betriebssystemebene. Und das will jetzt wohl in einer ähnlichen Form auch Google machen im Chrome-Browser. Nun ist es natürlich so, ja, Apple macht sowas schon und wie gesagt, das wird halt dazu verwendet, dass man keine Captchas machen muss. Aber 80% aller Leute verwenden kein Safari, weil sie halt kein Apple-Gerät verwenden. Und dementsprechend kann natürlich eine Webseite nicht davon ausgehen, dass sie jetzt, dass sie diesen Mechanismus voraussetzen müssen. Wenn hingegen Chrome das auch noch verwendet und dann halt dementsprechend auch Edge oder Brave und so weiter diese Implementation übernehmen, kann es dann zu einem Zustand kommen, dass dann gesagt wird, jetzt jeder Nutzer, der eben nicht so eine Web-Environment-Integrity beweisen kann, weil er eben einen authentischen Chrome-Browser oder einen authentischen Safari-Browser verwendet, ist jetzt ab sofort dubios. Und wird im Zweifelsfall einfach ganz ausgesperrt. Wir wissen ja auch, wie das so bei Geschäften und so läuft. Man nimmt dann einfach hin, dass 5% der Endkunden einfach komplett ausgesperrt sind, wenn man dafür irgendwie weniger Probleme hat mit irgendwelchen lästigen Supportanfragen und sowas. Und das könnte ja dann hier auch ganz genauso der Fall sein. Diese paar 5% Kerulanten, die mir mit Firefox ankommen wollen, ja, dann ist es halt so, dass wir halt von denen kein Geschäft bekommen. Dementsprechend besteht dann das Risiko, dass Innovation und freier Wettbewerb eingeschränkt wird, wenn effektiv nur noch Chrome und Safari funktionieren in der Welt des Internets, zumindest ja, bei den Diensten, die die Leute tatsächlich nutzen wollen. Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Kontrolle der Nutzerinnen über ihre Geräte eingeschränkt wird, denn sobald so ein Mechanismus erstmal existiert, kann natürlich die Browserhersteller einfach hingehen und die Daumenschrauben anziehen in irgendeiner Form und jetzt zum Beispiel sagen, hey, hier dieses iOS-Gerät hier, das ist jetzt schon aus dem Support rausgefallen, das wird jetzt einfach nicht mehr durchgelassen auf die ganzen Webseiten, weil es nicht mehr legitim ist. Dann kann jetzt die geplante Obsoleszenz auf der Weise eingebaut werden, dass es einfach das Gerät zwar noch technisch gesehen funktioniert, aber man kommt auf keine Webseite mehr rauf, die man haben möchte. Das wäre eine Sache, die passieren kann. Natürlich, was wahrscheinlich aus Google Sicht noch viel interessanter ist, ist das Thema Adblock blockieren. Dass man halt sagt, hier dein Browser irgendwie ist das schön und gut, dass du irgendwie hier vor deinem Browser sitzt und eigentlich auch irgendwie ein legitimer Benutzer bist, aber du hast hier diesen uBlock Origin installiert. Das geht natürlich überhaupt nicht. Der kann ja hier alle möglichen Sachen machen. Das ist nicht mehr integer, diese Webumgebung. Ne? Das sieht man auch schon in dieser Namensgebung. Bei Apple heißt es halt noch Private Access Token, also das private Zugriffstoken. Und hier heißt es Web Environment Integrity, also halt die Integrität der Webumgebung. Und die könnte natürlich beliebig gefährdet sein, wenn man einfach irgendwelche komischen Erweiterungen ausführt, die im Sinne des Benutzers handeln wollen, nicht im Sinne des Unternehmens.
Die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, ist natürlich dann sehr eingeschränkt. Ne? Also den Firefox zu benutzen, ist der eine Weg. Sich in einem Chromium quasi zu installieren, wahrscheinlich der andere. Aber die gesamte Funktionalität der Lieblings-Video-Streaming-Seite ist dann nicht langfristig gewährleistet, wenn man Pech hat, eben weil dort andere Optimierungen noch stattfinden, die dann nicht zwingend in solchen Browsern dann mit stattfinden.
Ja, ich meine, wir können halt alle versuchen, irgendwie unseren Teil dafür beizutragen, dass die Marktanteile von den Alternativbrowsern, also letztendlich Firefox, halt möglichst hoch sind. Mozilla hat angekündigt, sich dem widersetzen zu wollen. Aber wir haben es ja auch zum Beispiel beim DRM im Browser gesehen. Sie konnten sich dann letztendlich nicht widersetzen, als dann halt die Frage war, sollen jetzt Firefox-Nutzer einfach keinen Netflix nutzen können? Mhm. Und das ist halt ein zutriftiges Argument. Das wird dann halt dazu führen, dass die Nutzer alle in Scharen weglaufen, weil sie halt doch Netflix verwenden wollen. Oder halt was für Streamingdienste auch immer. Dementsprechend ist halt dieses DRM heutzutage auch in Firefox installiert, dieses White Wine. Und so wird es dann wahrscheinlich problematischerweise auch hier sein, denn ja, gegen die Marktmacht von einigen großen Webseiten wird auch Firefox nicht anstinken können, wenn halt die Alternative ist, dass die Leute halt einfach keinen Firefox mehr verwenden, außer halt die wenigen Leute, die dann zweifelsfrei bereit sind, halt auf die entsprechenden Dienste zu verzichten. Und ich meine, man kann sich ja auch vorstellen, welche Dienste als erstes irgendwie da raufgehen wollen, nämlich zum Beispiel Banken, die dann sagen, wir wollen natürlich nur integere Browser irgendwie haben, die hier mit uns Banking machen, weil wir dann dem Kunden das anlasten können, wenn hier welche Daten ausgetragen werden, dann war es seine Schuld und nicht unsere Schuld und wir müssen nicht zahlen. Und ja, wenn man dann natürlich von allen normalen Bank-Applikationen abgeschnitten ist, dann hat man im Zweifelsfall das Nachsehen.
Das machen ja im Prinzip Bank-Applikationen jetzt zum Teil schon, insbesondere im Mobilbereich, dass sich eben Bank-Apps auf alternativen Android zum Beispiel nicht installieren lassen.
Ja, ich war jetzt auch sehr bestürzt neulich, dass mir jetzt von meiner Bank beim Anmelden angeboten wurde, nutzen Sie auch unser neues Online-Banking und die Anmeldung geht nur über die App. Wo ich mir schon so denke, also abgesehen von dem Problem, was wir jetzt gerade beschrieben haben, was ist denn jetzt das Resilienzargument? Wenn jetzt mein Telefon kaputt geht, bin ich dann aus meinem Konto ausgesperrt? Wie soll ich dann ein neues Telefon kaufen, wenn ich nicht in mein Konto reinkomme, um das Geld abzuheben dafür?
Du packst einfach deine Backups schön in die Google Cloud und dann ist doch fein.
Ich bin deprimiert. Ich bin deprimiert. Lass uns mal zur nächsten Meldung weitergehen.
Ich sehe, wir brauchen demnächst doch Video, um das Gesichtsausdruck von Xerrel gerade mit übertragen zu können.
Ja. Eine Veranstaltung ohne DRM, ohne gezwungene Browser-Plugins.
Ohne Tracking-Cookie.
Ohne Tracking-Cookie? Na gut, man hat auf jeden Fall ein Ticket.
Wer weiß, was das Badge alles kann.
Aber das kann man aufhacken.
Ist auf jeden Fall Open Hardware, wir würden es dann rausfinden, ist hoffentlich der Plan.
Kann es so eine Veranstaltung überhaupt geben? Ich kann mir das nicht mehr vorstellen.
Ich weiß nicht, aber ich habe im August Urlaub mir genommen. Nur zur Sicherheit.
Wir reden natürlich über das Chaos Communication Camp, was alle 4 Jahre stattfindet und damit eleganterweise den ganzen Corona-Kram übersprungen hat. Nach 2019, jetzt wieder in 2023 in Mildenberg im Brandenburg, ne? Bin ich richtig erinnert?
Ja.
Oh Gott, ich bin durcheinander gekommen, weil die Fusion ist nicht in Brandenburg, aber das andere ist in Brandenburg.
Fusion ist in meinem Heimatstaat Mecklenburg-Vorpommern.
Gerade so über die Grenze
geflutscht. Haben wir ja Glück gehabt, dass wir das diesmal richtig gemacht haben.
Genau.
Wer nicht weiß, was das ist, kann mal gerne auf events.ccc.de/camp/ansehen. Wer wissen möchte, was dort dann so quasi im Rahmen von Vorträgen läuft, darf sich gerne auf unserer Lieblingsseite media.ccc.de entsprechend kundig machen. Wobei die Vorträge im Rahmen des Camps eigentlich nicht so das Highlight oder so die Hauptaktivität sind. Eher geht es darum, sich mal zu treffen und sich mit Staubwaffeln und buntem Licht die Zeit zu versüßen, sich gegenseitig mal zu treffen.
Uiuiui, der Honky ist nicht ganz auf dem neuesten Stand. Es gibt,
Staub wurde abgeschafft?
Nee, aber es gibt Einschränkungen bei der Waffelversorgung.
War das gerade Staub-Komma-Waffeln oder Staubwaffeln?
Im Zweifel werden wir Notwaffeln machen. Was ist denn hier los? Okay, er möchte nicht weiter dazu sagen. Falls jemand ein Waffeleisen besitzt, gerne industrieller.
Man kann wohl Waffeleisen sozusagen beim Wok ausleihen, aber das Wok wird zentral keine Waffeln produzieren.
Okay, es wird also auf irgendeine Art und Weise Waffeln geben, hoffe ich. Ansonsten werden wir mit den Fritteusen, die wir dabei haben, auch irgendwie Waffeln herstellen, da bin ich mir sicher. Wer trotzdem ein Waffeleisen hat und im Rahmen der Chaos-Zeltzone, also im quasi dem Verein Ostdeutscher Hackerspaces, teilhaben möchte oder sich im Rahmen des C3D2s engagieren möchte, wir treffen uns aktuell donnerstags abends. Der Link ist im Pad. Ihr seid alle herzlich willkommen. Es sind nur noch 3 Wochen. Spurtet euch!
Ja gut, ich glaube aber, wer tatsächlich ein Camp-Ticket ergattern konnte, der ist vielleicht auch schon ein Bild darüber. Deswegen hatte ich hier hauptsächlich die Referenz auf media.ccc.de reingegeben. Für die Leute, die nicht live dabei sein können, dass man ja zumindest auf diesem Wege ein bisschen Camp-Feeling schnuppern kann vielleicht. Wenn man vielleicht auch wie ich einfach überhaupt nicht Interesse an Zelten hat. Das ist der Grund, warum ich mich nie dafür großartig interessiert habe. Ich verabscheue einfach Zelten als Konzept. Ich möchte ein ordentliches Bett haben.
Der Trend geht zum Glamping. Also.
Ach du Herrje.
Ansonsten habe ich natürlich jede Chance genutzt.
Ja stimmt, in der Pandemie haben die Leute sich alle so Caravanen so angeschafft. Ne?
Mm-hmm. Ich wollte nur nochmal die Chance nutzen für Werbung in eigener Sache. Deswegen musste das jetzt hier nochmal sein.
Werbung in eigener Sache.
Und damit haben wir den Newsblock geschafft. Wir freuen uns, euch jetzt schon nach 40 Minuten knapp mit einer Musik nochmal weich kochen zu können, bevor wir gleich in unser Thema starten, über das wir noch nicht gesprochen haben.
Also was ich gehört habe, ist, er brach sich beide Beine und sein Informatikstudium ab.
Ja, so geht's los und es geht noch weiter. Bis dahin und gleich. Er brach sich nicht nur beide Beine und sein Informatikstudium ab. Seine Asylanträge wurden außerdem abgelehnt von Brasilien, Deutschland, Ecuador, Finnland, Frankreich, Indien, Irland, Island, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich und Polen und Spanien. Ecuador bot wegen ihm an, auf die Entwicklungshilfe der USA in der Höhe von 23 Millionen Euro zu verzichten, oder Dollar, Verzeihung, Dollar zu verzichten, mit der Auflage, dass sie das Geld stattdessen für Bildungsmaßnahmen zum Thema Menschenrechte benutzen sollten.
Menschenrechte.
Er war mal live im russischen Fernsehen und stellte Putin eine Frage zur Überwachungspolitik in Russland. Und mindestens Noam Chomsky, Steve Wozniak, George Soros, Tim Berners-Lee und Terry Gilliam von Monty Python setzten sich für eine Begnadigung für ihn ein und würdigten seine Taten.
Ich möchte lösen. Wer ist Edward Snowden?
Keine Ahnung, welche Geräusche so erwartet werden. Aber die Antwort ist natürlich vollkommen richtig. Edward Snowden ist vor 10 Jahren in die Erscheinung der Weltöffentlichkeit getreten.
Ja, stimmt das so? Wir haben das definitiv nicht verpasst letzten Monat.
Nee, natürlich nicht.
Dass am 6. Juni 2013 die erste große Meldung über die Nachrichtenticker der Welt lief, dass eben diese Enthüllungen ihren Anfang genommen haben, beziehungsweise natürlich haben sie schon davor ihren Anfang genommen. Das war ja quasi der erste Moment, wo es halt der erste Aufschlag in der Öffentlichkeit war durch die Reporter des Guardian damals. Als deiner Kurzabriss zu Snowden, ich denke mal eigentlich, dass jeder die Geschichte so grundsätzlich kennt, deswegen hier nur so ein paar kleine Cliffnotes. Seit 2006 war Snowden Mitarbeiter des CIA gewesen, später dann bei den Subunternehmern Dell und Booz Allen Hamilton, also Dell, der Softwarekonzern, den man so kennt, vielleicht von dem eigenen Notebook, und Booz Allen Hamilton halt so einen Konzern aus diesem ja militärisch-industriellen Komplex, wie es immer schon gesagt wird, also ein Militärzulieferer.
Infrastructure Consulting.
Ja, genau. Dort war er dann in verschiedenen Rollen tätig für diesen Geheimdienstapparat, die CIA und natürlich bekanntermaßen auch die NSA insbesondere. Hat dadurch Kenntnis erlangt über die entsprechenden Massenüberwachungspraktiken, die diese Geheimdienste vorgenommen haben. Insbesondere damals im Kontext nach den Anschlägen vom 11. September, im Kontext mit dem Patriot Act. Aber die entsprechenden rechtlichen Grundlagen gehen auch noch viel früher zurück. Zum Beispiel der Foreign Intelligence Surveillance Act, das FISA-Gesetz, ist von 1978, wenn ich das richtig erinnere. Also das Thema ist ja auch schon ein bisschen länger. Es gab ja auch schon frühere Whistleblower, also früher schon Leute, die da einen Einblick uns verschafft haben darin, was da so passiert. Zum Beispiel Daniel Ellsberg ist bekannt von den Pentagon Papers, wenn ich das richtig erinnere. Jedenfalls ja, hat Snowden dadurch Kenntnis erlangt im Rahmen seiner mehrjährigen Tätigkeit von 2006 bis insgesamt 2013 dann. Hat sich dann im Jahre 2013 dazu entschlossen, das an die Öffentlichkeit zu bringen, zu der Einschätzung gelangt, dass das eben nicht mit rechten Dingen hinzugehen kann und nicht mit den Werten im Zusammenhang steht, auf die er da mal sein Eid geschworen hat, als Mitarbeiter halt dieses Geheimdienstkomplexes, also als Regierungsmitarbeiter in dem Sinne.
Na, ich glaube insbesondere halt auch, was immer von den amerikanischen Bürgern stärker kritisiert wird eben, ist ja auch, dass sozusagen quasi nochmal amerikanisches Recht gebrochen wird, weil diese ganzen Gesetze, die du gerade aufgezählt hast, sind ja in der Regel nur auf ausländische Staatsbürger gerichtet. Aber bei den Maßnahmen war es halt relativ offensichtlich, dass davon auch US-Bürger direkt betroffen sind.
Ja. Also zum Beispiel gab es damals auch die Regel, dass man als About-Target mitgenommen werden konnte. Also wenn man nicht nur Ziel einer Überwachungsmaßnahme ist, sondern auch wenn man über ein Ziel einer Überwachungsmaßnahme redet. Also wenn zum Beispiel zwei US-Amerikaner miteinander reden würden über Osama Bin Laden, dann ist der halt ein Ziel dieser Überwachungsmaßnahmen und deswegen ist auch diese Kommunikation über diese Person dann freiwillig. So wie es halt alle Nicht-US-Bürger sowieso schon sind. Und genau, eben diese Überwachung von US-Bürgern war dann dort auch Stein des Anstoßes mit für Snowden. Er hat dann sich dementsprechend mit geheimen Präsentationen und geheimen Informationen versorgt, hat diese aus dem entsprechenden IT-System und aus den entsprechenden Örtlichkeiten der Geheimdienste ausgeschleust. Ich erinnere mich da an eine Szene, ich weiß nicht, war das in Citizen 4, wo er in so einem Rubikwürfel das versteckt hatte, so einen USB-Stick in so einem Feld eines Rubikwürfels eingebaut hat und dann halt mit diesem Rubikwürfel so gespielt hat, während er durch die Sicherheitskontrolle gegangen ist, sodass das halt unauffällig war, dass das natürlich nur ein Spielzeug ist und nichts Besonderes. Ne? Ich meine, glaube ich, unter solchen Nerds fällt das auch nicht wirklich auf. Wenn man da so einen Raum voller Computer-Nerds hat, da stehen wahrscheinlich mindestens 3 Rubikwürfel zu jeder Zeit irgendwo rum. hat dann auf diese Weise dann so einen kleinen USB-Stick oder eine kleine SD-Karte oder sowas ausgeschleust, ist dann damit aus den USA ausgereist und dann zunächst in Hongkong zusammengetroffen mit den Reportern des Guardians, mit denen er bereits vorher Kontakt aufgenommen hatte über die entsprechenden verschlüsselten Messenger. Das war dann im Mai und im Juni 2013, genau am 6. Juni, gab es dann die ersten Enthüllungen, eben in Zusammenarbeit mit dem Guardian. Denn Snowden hat gesagt, ich werde das hier nicht einfach alles in die Öffentlichkeit reingeben, so als eine Full Disclosure, wie das bei WikiLeaks und so stattgefunden hätte, sondern er hat halt schon ja noch sich verantwortlich gefühlt dafür, dass halt die Sicherheitsinteressen der USA gewahrt bleiben. Seine Ansicht war halt im Wesentlichen nur, dass halt diese Überwachung halt zu weit geht, auf die Art und Weise, wie wir jetzt eben schon beschrieben hatten. Dementsprechend hat er sich dafür die kontrollierte Veröffentlichung durch den Guardian mit dem Guardian halt zusammengearbeitet, dass die quasi dieses Material sichten und dann halt dementsprechend zensierte bzw. eingekürzte und redaktierte Varianten herausgeben können.
Warum ist er nach Hongkong und nicht zum Beispiel nach Deutschland gekommen?
Ja, weil Deutschland ein Auslieferungsabkommen hat mit den USA und Hongkong, also China, ja.
Ja, Hongkong und China ist ja tendenziell noch was Getrenntes gewesen zu dem Zeitpunkt und es gab, also...
Das ist, glaube ich, auch jetzt immer noch so ein bisschen...
Ja, ja, also 99 Jahre insgesamt und danach schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall ging es darum, dass es tendenziell unwahrscheinlich war, dass Hongkong direkt ausliefert und dass selbst wenn Hongkong ausliefert, hätte China noch einen Einspruch dagegen haben können. Aber Hongkong war jetzt nicht sein erstes Ziel. Er wäre bestimmt auch gerne woanders hingekommen. Die anderen Staaten, die in der Lage wären, quasi nicht an die USA auszuliefern, war halt namentlich Ecuador. Die kennen wir aus dem Pirate Bay-Umfeld im Wesentlichen. Dort sind auch irgendwie Leute
hingeflüchtet. Ja, das war ja die ecuadorianische Botschaft, wo Assange in London...
Beziehungsweise Assange, der auch bei WikiLeaks entsprechend dort relativ lange saß.
Naja, und an der Stelle müssen wir aber, glaube ich, auch die Rolle des Guardian nochmal etwas kritischer beleuchten, weil als die Situation dann in Hongkong kritisch wurde, waren deren Fantasie, was sie zum Schutz ihrer Quelle tun können, ja offensichtlich relativ begrenzt, so dass erstmal das Verstecken in Hongkong und die versuchte Weiterreise dann nach Südamerika ja tatsächlich im Wesentlichen dann von WikiLeaks organisiert wurde.
Und begleitet wurde. Da waren sogar Leute dabei.
Sarah Harrison, glaube ich,
heißt sie. Ja, es gab ja auch diese Geschichte mit der einen Hongkonger Familie, die ihnen da Unterschlupf gewährt hat und dann da auch noch lange rechtliche Repressalien deswegen dann irgendwie
Ja, irgendwie selber Asylbewerber in Hongkong. Und dann ist er ja sozusagen mit Ziel Südamerika ausgereist mit einem Flug über Moskau und während des Fluges nach Moskau haben die USA im Prinzip seinen Reisepass annulliert, weswegen dann die Weiterreise von Moskau unmöglich wurde.
Ich meine, das haben sie sogar schon vorher gemacht, aber das ist in Hongkong, glaube ich, nicht ganz so wichtig gewesen. Also es gab Quellen im Internet, die ich heute sehr intensiv gelesen habe, die das behaupteten.
Wikipedia. Naja, gut, ich glaube tatsächlich reden wir da über Minuten, ob er da jetzt nur schon durch die Grenzkontrolle durch war oder noch nicht. Oder ich glaube, das ist nicht so ganz klar.
Darf man denn einfach so jemanden seinen Reisepass annullieren?
Naja, die Staatsbürgerschaft darf man nicht widerrufen, wenn er dadurch staatenlos würde. Was ja
Deutsche bei, darf man nicht widerrufen. Ich weiß nicht, ob das alle Staaten so sehen.
War das nicht internationales Recht? Ja gut, internationales Recht ist immer das Recht des Stärkeren so ein bisschen. Ne? Ist immer die Frage, ob man das dann anerkennt. Ne? Auf jeden Fall so einen Reisepass annullieren, das sollte wahrscheinlich schon gehen. Ja, weil
aber
das ist ja im Prinzip nur ein Dokument und nicht die Person selber.
Aber es ist kein besonders feiner Zug, wenn man gerade auf Reisen ist.
Ja, das ist richtig.
Also wir stellen auf jeden Fall fest, die US-Behörden fehlt es an Anstand. Also. Und einigen anderen Dingen. auf jeden Fall ist Snowden dann in Russland hängen geblieben. Es gibt natürlich dann Verschwörungstheorien zuhauf darüber, dass das natürlich alles von Anfang an der Plan war. Und dass er ja eigentlich ein russischer Agent ist und so weiter. Und das wird natürlich auch gerne von Kritikern angeführt, dass er jetzt natürlich in Russland ist und sich dort halt ein Leben eingerichtet hat, dort auch seine Freundin geheiratet hat, die dann dort, ich glaube, die auch mit ihm mitgekommen ist. War das die Freundin,
die
auch
schon... die ist später nachgereist.
Ja, genau. Ja gut, die waren halt wahrscheinlich nicht auf demselben Flug, ja, wenn es gerade so eine Ausreise mit Biegen und Brechen war. Ne?
Nein. In Hongkong war sie nicht mit. So. Sie ist erst nach Russland nachgekommen, nachdem er dann in Russland war.
Okay, sehr gut.
Man darf auch nicht vergessen, dass Snowden halt noch Familie in den USA hat und dass natürlich auch die dann eine interessante Lieferwagen vor der Tür haben und die dann halt mit großen Antennen auch dort gelauscht haben, ob der sich nicht bei seiner Familie meldet. Das ist natürlich auch ein Ding, das man erstmal hinbekommen muss, sich so komplett von seinem Familienumfeld, von seinen Freunden so komplett abzulösen. Ja? Es ist ja nicht nur das
Ja, ich glaube auch viele Leute, die diese Verschwörungstheorien dann halt anhängen, von wegen, dass das ja alles irgendwie von langem geplant sei, denen ist, glaube ich, nicht bewusst, was das tatsächlich für eine Situation ist, in der er sich da befunden hat. Also ich meine, ich kann das auch nicht hundertprozentig wissen, ob das jetzt nicht irgendeine Verschwörung im Gange war oder sowas, aber es wirkt doch eher unplausibel auf die Art und Weise, wie es dann passiert ist. Ne? Das
Um jetzt die Verschwörung noch ein bisschen anzuheizen, kann ich jetzt noch was leaken, ja. Während Snowden auf seinen Asylstatus in Russland wartete, war das Penta-Radio Studio Ost da mal in der Nähe. Ja, jetzt überlegt euch mal, was das bedeutet.
Ja. Und wir haben eben schon gehört, dass seine Begnadigung unter anderem von George Soros gefordert wurde. Das kann kein Zufall sein.
Das Penta-Radio hat aber nicht aus verlassenen militärischen Anlagen zu der Zeit gesendet, oder?
Keinesfalls, wir würden niemals aus alten Radomkuppeln senden.
Vor allen Dingen.
Übrigens, noch einen weiteren Leak. Die Aufnahme ist jetzt noch historischer, die ihr damals gehört habt, weil die Kuppel ist inzwischen kaputt. Man könnte diese Aufnahme heute nicht mehr machen.
Wenigstens auf diese Aufzeichnung, die du gerade dementiert hast.
Ja, die nicht stattgefunden hat.
Ja, ich werde sie auch nicht in den Shownotes verlinken.
Sehr gut. Dann wisst ihr auch gleich, worauf ihr nicht klicken dürft, weil es nicht existiert und das würde das Universum zum Kollabieren bringen, wenn eine unmögliche Wahrscheinlichkeit eintritt. Nee, genau, das ist so, ja, was mit Snowden passiert ist, ja, in einer viel zu kurzen Zusammenfassung, wenn man sich damit näher befassen möchte, gibt es natürlich die entsprechende künstlerische Verarbeitung in dem Dokumentarfilm Citizen 4 von 2014, wo es noch relativ frisch war, so im Vergleich zu heute. Dann auch die Dramatisierung in dem Kinofilm Snowden von 2016. Und im Jahre 2019 ist Snowden mit seiner Biografie rausgekommen, mit dem Namen Permanent Record. Die wir zum Beispiel hier auch im Hackerspace ausliegen haben, wenn man das gerne mal reinlesen möchte.
Ich glaube, man kann sie sogar auf Spotify hören, um noch mal was Uncooles zu sagen.
Das ist aber, ja, das ist nicht subversiv.
Der Vollständigkeit halber, er ist mittlerweile russischer Staatsbürger,
ja.
Mit uneingeschränktem Aufenthaltsrecht in Russland.
Das ja, ist ja
auch
das,
was man also erstmal.
Was natürlich die Verschwörungstheorien auch wieder befeuert hat, aber natürlich ist das auch, kann man das auch ganz einfach interpretieren, halt als eine Vereinfachung des Lebens. Natürlich hilft es irgendwie, wenn man in dem Land, wo man regelmäßig ansässig ist, dass man dort auch die Staatsbürgerschaft hat und sich dementsprechend frei bewegen kann im Land und so weiter und so fort und nicht auf das Gutdünken von irgendwelchen Asylbehörden oder sowas angewiesen ist.
Ich glaube, er hätte jetzt sogar wieder Zugriff auf einen Reisepass. Ich würde ihm aber nicht raten, viel durch Länder zu reisen, die ein Auslieferungsabkommen haben.
Nee, also tatsächlich hätte er auch schon vorher reisen dürfen mit dem Asylstatus. Erinnere ich mich, dass das wohl theoretisch möglich gewesen wäre. Und ich verstehe das auch so, dass er theoretisch auch noch die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Die ist wahrscheinlich im Moment nicht besonders wertvoll für ihn.
Aber
ich habe auch schon mal gehört, dass er inzwischen auch ganz passabel Russisch spricht.
Aber sollte er jetzt irgendwie nach Südamerika ausreisen wollen, dann wäre wahrscheinlich irgendwie der Weg über eine Rakete der praktikabelste, oder?
Sicherlich hilfreicher.
Dann müsste er vielleicht mal irgendwie mit den entsprechenden Behörden reden. Ich höre, dass die zurzeit relativ viele Behörden viele Raketen außer Landes schicken.
Oh Gott.
Also als One-Way-Trip. Naja, gut.
Gut.
Also wir sehen Edward Snowden einen seltenen Integrationserfolg.
Es wird nicht besser. Apropos, es wird nicht besser. Was ist denn in den letzten 10 Jahren seit dem Leaks passiert?
Naja, also ganz so depressiv, glaube ich, müssen wir jetzt nicht auf die Sache raufblicken. Was durchaus durch Snowden befördert wurde, ist die zunehmende Verschlüsselung des Internetverkehrs. Und Internet heißt ja nun mal heutzutage hauptsächlich das Web.
Ja.
Das ist ja nicht synonym miteinander. Es wird gerne synonym verwendet, aber das Internet ist das Kommunikationsmedium und das Web ist eine Anwendung auf dem Kommunikationsmedium, was halt zur Darstellung von Webseiten und sowas gebraucht wird.
Für Leute, die keine Ahnung haben, sag mal schnell 15 weitere Anwendungen.
15? NTP, LDAP, E-Mail.
Okay.
Oh fuck, ich müsste meine Liste nachgucken. Ich habe es ganz ausführlich besprochen in Schlüsseltechnologie Folge 22. Das Web ist nicht das Internet. Da kann man ganz viele solche Protokolle nachhören.
Werbung in eigener Sache.
Das hast du provoziert.
Okay, es gibt noch ein paar mehr Services. Also,
ja, ich müsste jetzt meine Liste nachgucken. Aber gut. Ja, es ist tatsächlich das meiste heutzutage HTTP. Und dieses HTTP hat natürlich den Vorteil, dass es dafür eine einfache, verfügbare Implementierung mit Verschlüsselung gibt. Nämlich das bekannte HTTPS, ja, HTTP Secure, mit Transport Layer Security obendrauf, also TLS. Geholfen hat da, was das HTTPS angeht, insbesondere der Druck der Browserhersteller, dass man dann irgendwann gesagt hat, anstatt diesen alten Modus zu machen, wo die paar verschlüsselten Webseiten dann so ein grünes Schlosssymbol bekommen haben oder so eine grüne Adressleiste mit jetzt ist es besonders sicher, was dann wie für Bankwebseiten hauptsächlich gedacht war oder sowas, hat man dann irgendwann mal den Spieß umgedreht und gesagt, das ist jetzt der Normalfall und wenn eine Webseite nicht HTTPS ist, dann gibt es dann ganz große Warnmeldungen und so weiter.
Warum hat man denn nicht von Anfang an alles verschlüsselt?
Ja, es wurde dann immer behauptet, dass das ja viel zu teuer ist alles und es sind ja Kosten mit verbunden, also extra Rechenzeit, die darauf aufgeht, diese Verschlüsselung zu machen. Das mag vielleicht ganz am Anfang von HTTPS auch noch wirklich triftig gewesen sein, als es SSL damals in den 90er Jahren rausgekommen ist. Aber die SSL und dann der Nachfolger TLS wurde mit jeder Version auch effizienter gemacht, eben damit es auch in der großen Skala funktioniert. Und dadurch, dass die Rechner auch allgemein schneller geworden sind und ja die CPU-Zeit und sowas ja auch für anderen Quatsch, wie zum Beispiel Tracking- und Überwachungsquatsch verwendet wird, macht dann TLS prozentual nicht mehr allzu viel aus. Also zu dem Zeitpunkt waren es dann so 1-3% des Verkehrs, der dann noch tatsächlich für das TLS draufgeht an Rechenzeit.
Ich glaube auch eine gewisse Hürde war halt die hohe Bürokratie, die man als Webseitenbetreiber eingehen musste und auch die zusätzlichen Kosten, weil es halt quasi ein Geschäftsmodell war, SSL-Zertifikate entsprechend zu vertreiben. Es gab dann zwar wenige Anbieter, die das auch kostenfrei gemacht haben, ich glaube Start-SSL oder sowas
war das. Ja, das war dann alles nur mit manuellem Aufwand verbunden, dass man sich dann die Zertifikate manuell irgendwie klicken musste, was ja für so die eigene Hobby-Webseite vielleicht noch so geht, aber wenn man dann irgendwie vielleicht auch 10 verschiedene Dienste irgendwie hat und oder wie meine Firma auf Arbeit irgendwie tausende von Domains, dann ist das natürlich nicht praktikabel. Und da hat dann geholfen, dass 2015 Let's Encrypt an den Start gegangen ist. Also eine Zertifikatsautorität, die explizit dafür gedacht war, dass sie als Non-Profit betrieben wird und wo sich jeder per automatisierter Schnittstelle so viele Zertifikate holen kann, wie er sie möchte. Also es gibt eine gewisse Mengenbegrenzung, einfach damit der Dienst nicht überlastet wird. Aber so im Rahmen des Normalen gibt es dafür jeden genug. Ich weiß auch, ich habe das bei mir 2015 eingerichtet und seitdem hat mir das noch nie wieder Probleme gemacht und alle meine Sachen sind verschlüsselt, wie es sich gehört.
Ja, also da ist ein hoher Automatisierungsgrad dazu gekommen. Es ist ein kostenfreier Dienst, also Non-Profit heißt in dem Falle auch kostenfrei für die Benutzenden. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ein hoher Prozentsatz der Seiten jetzt einfach per se verschlüsselt sind, ja, aber dann über Let's Encrypt, was natürlich auch maßgeblich davon abhängt, dass es Let's Encrypt noch lange gibt.
Ja, also das ist auch eine Organisation, die definitiv eure Spenden verdient hat. Ich habe da auch in der Vergangenheit schon hingespendet. Wenn man den Dienst zwar kostenlos bekommt, aber man sollte dafür sicherstellen, dass dieser Dienst auch weiterhin verfügbar ist. Und das sollte auch nicht nur von einigen Großspenden von irgendwelchen Großkonzernen abhängig sein, die da ab und zu mal ein bisschen was mehr einwerfen. Denn natürlich soll diese Organisation auch von den Interessen einzelner Großspender unabhängig sein, wie sich das gehört.
Ich glaube, auch ein großer Anteil des Internet-Traffics wurden auch dadurch SSL verschlüsselt, weil einfach die großen Anbieter da mitgemacht haben. Also gerade wenn so ein YouTube mal sich entscheidet, alles per SSL auszuliefern oder per TLS, dann ist natürlich auch ein hoher Prozentsatz der Daten, die da wirklich durchs Internet gehen, verschlüsselt. Ist das denn eine gute Sache, dass alles verschlüsselt ist? Warum sollte man denn alles verschlüsseln? Hast du das doch schon gesagt?
Ja, das verunmöglicht es halt eben zum Beispiel solchen Geheimdiensten, die sich in die Kommunikation in die Mitte einhängen. Also zum Beispiel dieses klassische Beispiel, was es ja in dem Zusammenhang gab, dass es bei solchen Telekommunikationsunternehmen einfach einen Raum gibt, wo das Kabel reingeht und dann weiß man nicht, was da drinnen passiert und dann kommt es wieder raus auf der anderen Seite. Das ist dann natürlich so ein Punkt, wo die dann halt einmal quasi alles abschnorcheln können, was halt durch diesen entsprechenden Kommunikationspunkt geht. Und wenn man dann halt die Webseiten unverschlüsselt aufruft, dann können die natürlich alles mitlesen, wenn das durch die Leitung im Klartext durchgeht. Hingegen, wenn das Ganze verschlüsselt ist, dann sehen die halt nur einen Zeichenhaufen, wenn alles gut geht und die Verschlüsselung funktioniert.
Das macht es natürlich auch nicht einfacher für die Geheimdienste oder für irgendwelche interessierten Parteien an deinen Daten, exakt den Traffic rauszusuchen, der dann für dich relevant ist, weil halt irgendwie nur 1% verschlüsselt ist. Ist es denn technisch sicher? Also kann man denn davon ausgehen, dass das auch hält, die Verschlüsselung?
Also 100%ige Sicherheit gibt es ja so gut wie nie in der Technik. Also wenn ich jetzt Snowden wäre, würde ich auch nicht darauf vertrauen, dass TLS funktioniert. Zum Beispiel, was ja ein relativ zentrales Problem ist bei diesem TLS sind diese Zertifikatsautoritäten, also dass alle Sicherheitszertifikate, auf denen diese Verschlüsselung basiert, letztendlich zurückgeführt sind auf einige vertrauenswürdige Stellen und einige heißt so 200 ungefähr.
Wie, vertraust du etwa nicht der nordkoreanischen Internetbehörde?
Oder der türkischen Telekom?
Sind, ja, genau. Das, ja, das sind halt viele so staatliche Akteure, in Deutschland zum Beispiel auch die Deutsche Telekom oder das Deutsche Forschungsnetz, glaube ich auch, im DINO-UCA oder waren die von der Telekom abgeleitet?
Das ist eine...
Als ich das letzte Mal schaute, war es ein Teil der Telekom, aber es ist jetzt schon zwei, drei Jahre her.
Ja, also auf jeden Fall solche Institutionen, teilweise halt auch Privatakteure wie VeriSign oder DigiCert und sowas, haben halt ihre eigenen RUCAs und verkaufen dann halt diese Zertifikate dann dementsprechend als Geschäftsmodell. Let's Encrypt hat ihre eigene RUCA mittlerweile. Grundsätzlich ist das halt so ein Verfahren, man kann Zertifikatsautorität werden, wenn man so einen dicken Katalog an Anforderungen erfüllt, an die Sicherheit, mit der man halt die entsprechenden kryptografischen Schlüssel verwaltet und sowas und mit dem man dokumentiert, wann man Zertifikate an wen ausstellt und so weiter. Aber eben dadurch, dass halt auch zum Beispiel staatliche Akteure dementsprechend Zertifikatsautoritäten haben können, heißt es auch, die sind natürlich nicht gefeit davor, dass dann die entsprechenden Regierungsbehörden vor der Tür stehen und sagen, jetzt gib uns mal ein Zertifikat, damit wir behaupten können, Google zu sein oder sowas.
Auch in Kombination mit den richtigen DNS-Einträgen und DNS-Sec kann halt relativ gut eine CAA festgelegt werden, also die Authority, die für deine Webseite Zertifikate ausstellen darf. Ja. Und dann müsste man schon als interessierte Partei quasi zwei Stellen, die massiv kryptografisch gesichert sind, so beeinflussen, dass man da in den Verkehr reinschauen könnte. Aber es ist, sagen wir mal so zusammengefasst, so das Beste, was wir haben?
Das ist auf jeden Fall das Beste, was wir haben für die breite Masse. Ne? Das ist eine Sache, die wirklich am meisten getan hat dafür, dass eben solche Massenüberwachungsmaßnahmen nicht auf großer Ebene möglich sind. Man kann da, glaube ich, auch in der Liste so ein bisschen reintun, halt, dass Verschlüsselung auch in Messenger Einzug gehalten hat. Also zum Beispiel Signal ist ja bekannt als ein Messenger, der verschlüsselt ist. Man weiß ja auch, dass die Signal-Verschlüsselung, dieses Axolotl-Protokoll, auch in WhatsApp eingesetzt wird. Ja, kann man natürlich dann sehen, wie man möchte. Es ist damit nominal verschlüsselt Ende zu Ende, aber Facebook oder halt, wie sie sich jetzt heutzutage nennen, Meta, hat die Kontrolle über diese Schlüssel und wann neue Schlüssel ausgestellt werden, was dann im Zweifelsfall nur dazu führt, dass dann halt in dem WhatsApp drin steht, deine Sicherheitsnummer hat sich geändert und kein Mensch weiß, was das tatsächlich heißt, nämlich, dass jetzt gerade jemand anders mitlesen könnte eventuell. Also kann man alles so und so sehen, aber zumindest nominal gibt es eine Verschlüsselung und eine Verschlüsselung ist besser als keine, auch wenn sie nicht perfekt ist im Zweifelsfall.
Naja, also im Zweifelsfall ist halt der Unterschied dessen, ob eine interessierte Partei, die jetzt Aufwand betreibt, die Verschlüsselung brechen kann, wie jetzt der Anbieter oder irgendein Geheimdienst oder so. Oder wenn das komplett unverschlüsselt ist, dann kann ja jeder, bei dem das Paket vorbeikommt, das lesen. Also im Zweifelsfall auch, weißt du was, dein jeder. Nachbar in deinem WLAN oder irgendwer, der vorbeikommt und mal ein Netzwerkkabel an den Router steckt oder ja.
Es gab ja auch zum Beispiel diese Situation, was teilweise berichtet wurde, dass bestimmte Internetanbieter in unverschlüsselte Webseiten dann einfach ihre eigene Werbung eingeschleust haben. Also wenn man dann irgendwelche Webseiten lesen wollte, wo eigentlich gar keine Werbung drauf war und plötzlich war dann da Werbung geschaltet, die wurde dann halt einfach vom Internetanbieter dort eingefügt, also einfach noch so ein Banner dann hingeklebt, damit man noch einen Cent extra verdienen kann an dem Kunden, der eigentlich schon zahlender Kunde ist und eigentlich dieses Internet so kriegen sollte, wie das tatsächlich gedacht war. Ne? Das
ist aber die haben dir dann ja mehr Bandbreite geliefert, ja? Das war ja sozusagen eine Serviceleistung von ihnen.
Ich brauche, glaube ich, gleich mehr Bandbreite zum Schreien, wenn es so weitergeht.
Wenn wir mit dem nächsten Punkt weitermachen wollen, weiß ich jetzt nicht genau, ob der Sprung zu hart ist, aber eine sehenswerte Sache, die mit Snowden direkt zu tun hat und die auch so ein bisschen die politische Wahrnehmung eurer selbst schärfen könnte, ist die Sendung Surveillance von Last Week Tonight mit John Oliver. Die ist zwar englisch, aber wer dessen so halbwegs mächtig ist oder auch gerne das mit Untertiteln schaut, der sollte oder die sollte sich das gerne mal anschauen. Da geht es darum, dass diese ganzen Verschlüsselungsthemen, über die wir hier so selbstverständlich sprechen, weil wir davon ausgehen oder weil wir versuchen, euch da quasi auch den Einblick zu geben, dass die nicht für jeden so greifbar sind und dass auch die Kommunikation, wie Snowden sie der Öffentlichkeit her dargelegt hat oder wie das der Guardian oder der Independent oder wer auch immer versucht hat zu erklären, weniger gut greifbar sind, als das wirklich auf das Wesentliche runterzubrechen. Und diese Sendung Surveillance von Last Week Tonight hat das runtergebrochen auf den Begriff The Dick Pic Program, also das primäre Geschlechtsteile-Versende-Programm. Und zwar sind sie zu den Leuten hingegangen und haben ihnen gesagt, hier, würdet ihr das denn gut finden, wenn die Regierung ein Bild von euren primären Geschlechtsteilen hättet, weil ihr die ja zum Beispiel an euren Partner oder eure Partnerin geschickt habt. Und wenn man den Leuten das so erklärt, dass es also quasi möglich ist zu verhindern, dass jemand auf dem Weg zu dem Partner dieses Bildchen abfangen kann und ihnen quasi auch erklärt, was es für Bedeutungen hat, wenn man halt nicht nur primäre Geschlechtsteile über solche Informationen austauscht, über solche Kanäle austauscht, dann ist das viel greifbarer. Und mit dieser Idee ist er halt zu Snowden nach Russland gefahren. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr großer Moment von Fernsehgeschichte. Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Es ist auch frei im Internet und ich glaube, eine der wenigen HBO-Sendungen, die schon relativ zeitig in voller Länge auf dem YouTube verfügbar waren.
Nein, nicht in voller Länge, aber so diese Großsegmente sind eigentlich immer verfügbar jede Woche, ne?
Ja, mittlerweile schon, aber damals war es, glaube ich, eine der ersten. Da musste man sich noch kümmern, um da irgendwie ranzukommen.
Ja, ich habe die entsprechenden Folgen bei YouTube verlinkt. Es kann eventuell sein, so wären es da bei HBO, also wahrscheinlich heutzutage bei Max irgendwie einen Link gibt.
Wie auch immer.
Das ist auf jeden Fall der Link, wo man es finden kann. In dem Sinne frei natürlich auch nicht, wenn man natürlich der Google-Überwachung wieder zustimmen muss. Aber ihr habt ja die ganzen Tipps schon bekommen, wie man das möglichst vermeiden kann mit der Google-Überwachung. Ansonsten gibt es ja eventuell auch ein Tool, was den Namen YouTube hat und dann dahinter noch so DL vielleicht.
Ja, ich meine, sonst schreibt uns eine E-Mail an pentaradio@c3d2.de und ich hoffe mal, dass euch jemand das Video dann irgendwie anders zugänglich macht.
Ja, vielleicht haben wir noch eine Privatkopierung liegen.
Ja, Stichwort Privatkopie.
Ja, man muss ja solche kulturellen, wichtigen Dokumente muss man ja sichern für die Zukunft. Ne? Das kann ja sein, dass die einfach mal weg sind irgendwann. Also das ist ja auch so eine Sache, vor der es mir so ein bisschen bangt, wenn irgendwann mal vielleicht das Finanzierungsmodell des Internets sich wegbewegt von Werbung und dann halt zum Beispiel so ein Dienst wie YouTube nicht mehr funktioniert finanziell, was dann an kultureller Geschichte zerstört wird. Ne? Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Monat auch schon erwähnt. Das ist vielleicht noch so meine eine Sorge, die mit diesem ganzen Thema personalisierte Werbung einfach verbieten. Aber gut. Was ich auf der Plusliste noch verbuchen kann. Und ja, das ist dann, als ich mich dann tatsächlich reingelesen hatte, war es dann auch deprimierend, wie wenig es eigentlich ist. Aber die EFF hatte einen Artikel zu 10 Jahre Snowden, wo sie so ein bisschen zusammengefasst haben, was sich seitdem zum Positiven verändert hat, in der US-Politik insbesondere. Denn die EFF ist ja eine Nichtregierungsorganisation, die Electronic Frontier Foundation, also die Stiftung für die elektronische, ja, wortwörtlich Grenze, aber Frontier meint ja sowas quasi wie halt damals, als die USA expandiert sind in den Westen, war das halt die Frontier, also die Grenze halt in das unbekannte Land und dementsprechend ist es auch dieses Bild, dass sie halt in dieses unbekannte Hashtag Neuland expandieren und das tut die EFF auch schon seit 30 Jahren oder so mittlerweile und die setzt sich halt als NGO halt ein, so wie halt auch zum Beispiel NOIP und EDRI und so weiter im EU-Raum dafür, dass die Netzpolitik auf eine bürgerrechtsfreundliche Weise gestaltet wird. Und ja, hier wurde zum Beispiel als Erfolg verbucht, dass der Paragraph 215 des Patriot Act, also Section 215, tatsächlich ausgelaufen ist oder ausgelaufen lassen wurde. Das ist ja bei US-Gesetzen öfter mal so, dass die mit so bestimmten Zeitbefristungen kommen und dann muss man die aktiv erneuern und das ist dann in dem Fall tatsächlich einmal nicht passiert. Dieser Patriot Act war damals im Kontext der Attacken vom 11. September erlassen worden mit weitreichenden Überwachungsbefugnissen und dieser Artikel 215 insbesondere war eben diese ganze Sache, dass Kommunikationsdaten aktiv abgeschnorchelt werden können durch die Geheimdienste. Und das wurde hier dann durch dieses Auslaufen dieses Artikels so weit eingeschränkt, dass zumindest nur noch Vorratsdatenspeicherung erforderlich ist. Also dass die Telekommunikationsunternehmen das selber speichern und dann halt nur auf Abfrage bereitstellen müssen, anstatt dass die Geheimdienste einfach im laufenden Betrieb eine ganze Kopie bekommen.
Um das nochmal klarzumachen, wie absurd dieses Verfahren ist, sei darauf hingewiesen, dass es von 2001 bis 2015, wo das lief, sozusagen aktiv alle 90 Tage verlängert werden musste.
Ja. Ja, das ist dann, ich meine, das ist halt einfach so Tagesgeschäft im Parlament, ne? Dann wird dann halt so gesagt,
Ich glaube, das ist tatsächlich, ist das,
war das
wirklich, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob es wirklich das Parlament war, weil wenn das Parlament das alle 90 Tage beschließen musste, dann.
Also ich hatte hier gelesen.
Ich glaube, insgesamt war der Patriot Act schon vom Parlament beschlossen, aber ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass sie diese ganzen Abschnitte dann immer.
Also ich habe hier gelesen, dass sie auf jeden Fall Filibuster gemacht wurden im Kontext der Reauthorization dieses Patriot Acts. Also da scheint wohl doch das Parlament in irgendeiner Form involviert gewesen zu sein. Also es war auf jeden Fall keine Exekutivbestimmung durch den Präsidenten oder sowas.
Okay.
Genau, das war eine Sache, die tatsächlich sich positiv entwickelt hat. Eine andere Sache auch von 2015 mit dem USA Freedom Act damals als ja, direkte Antwort auf die Snowden-Enthüllung war, dass das entsprechende Geheimgericht, dass diese FISA Act Überwachung anordnet, also dieser Foreign Intelligence Surveillance Court, der ja, Auslandsgeheimdienst Überwachungsgerichtshof quasi, dass dieser wichtige Entscheidung zumindest im Nachhinein und zumindest in zensierter Form veröffentlichen muss. Und auch zumindest die wichtigen Entscheidungen, nicht alle, also wahrscheinlich nicht, was so Einzelentscheidungen angeht, aber so Grundsatzentscheidungen, ja, wie gesagt, müssen zumindest nachhinein in zensierter Form veröffentlicht werden. Also man sieht, die Bretter, die die EFF da bohrt, sind wirklich frustrierend dick. Ja, alles sehr deprimierend. Auf der anderen Seite des Kontinenten hier bei uns in Europa sind natürlich auch Gesetzesänderungen gewesen. Wir hatten ja schon das ganze Thema mit dem Privacy Shield oder Transatlantic Data Privacy Framework, dieses ewige Hin und Her zwischen der EU-Kommission und Max Schrems. So ein bisschen die wahre David- und Goliath-Geschichte, wenn man das so formuliert, ne? Wie das da ständig hin und her geht mit diesen ja, Datenauslieferungsabkommen im Prinzip, die dann ständig wieder weggeschossen werden, weil natürlich, wie gesagt, die USA riesige Massenüberwachungssysteme hat, die auch komplett rechtens sind, wenn es gegen Nicht-US-Bürger geht. Und wir als EU-Bürger sind natürlich keine US-Bürger, wir sind damit freiwillig. Egal wie stark das die EU-Kommission betont, dass das doch alles so wichtig sei mit dem Datenschutz und so weiter und dass das doch hier alles geklärt ist und überhaupt. Und hier gibt es einen tollen Schild und ein Rahmenwerk und was nicht alles. Da geht der Kampf auf jeden Fall weiter und ja, es gibt so Etappenerfolge, dass halt dann die einzelnen Gesetze auch weggeschossen werden. Eine andere Sache, die natürlich prominent in der Diskussion war und in den Tech-Kreisen auch immer noch ist, ist die Datenschutzgrundverordnung oder auf Englisch dann die General Data Protection Regulation, GDPR.
Wir berichteten am 23. Oktober 2018 bereits davon.
Ja, genau. Das war, als die DSGVO, als alle Leute dachten, die ist in Kraft getreten, das stimmt gar nicht, sie ist 2 Jahre vorher in Kraft getreten, aber es gab eine Übergangsphase von 2 Jahren und wir wissen ja, wie das immer funktioniert. Wenn etwas in 2 Jahren passiert, dann wird das erstmal für 21 Monate ignoriert und dann das 3 Monate Panik. So läuft das immer in den ganzen Unternehmen und so weiter. Und hier war es mit der DSGVO ganz genauso, dass dann die Panik ganz groß war und dass jetzt plötzlich überhaupt alles nicht mehr geht. Was ein bisschen merkwürdig ist, denn vieles von dem, was in der DSGVO steht, war einfach nur eine Fortschreibung von der alten EU-Datenschutzrichtlinie bzw. dem alten Bundesdatenschutzgesetz. Es gab einige signifikante Änderungen, aber ja, vieles von dem war halt, wie es schon immer so war, was dann diese ganze Panikmache um irgendwelche Bäckereien, die angeblich keine Stempelkarten mehr anbieten dürften, besonders lächerlich gemacht hatte. Ich sehe, hier kommt gerade live der Link zum alten Penta-Radio vom Oktober 2018 rein, sehr gut. Das ist aber auch ein bisschen die Konsequenz daraus gewesen, dass so die Wahrnehmung klarer geworden ist, auch von Seiten der Gesetzgeber, dass eben dieses Thema Datenschutz nicht nur so ein Theater ist, was irgendwelche Netzaktivisten veranstalten, sondern dass das tatsächlich eine Auswirkung hat darauf, wie unser Leben in Zukunft strukturiert ist. Das sehen wir auch ja jetzt gerade in diesen Zeiten wieder, wo diese ganzen großen Tech-Plattformen alle so ein bisschen anfangen, irgendwie auseinanderzufasern und irgendwie an Dampf zu verlieren. Sei es Reddit, sei es Twitter, X. sei es auch irgendwie, ja,
wo die ganzen Alten sind, Meta.
Ja, ne, Meta hat irgendwie auch so einen Dampf verloren. Im Metaverse haben sie auch eingestampft. Irgendwie dieses Threads nach großem Brimborium ist auch irgendwie nicht so richtig vom Fleck gekommen bis jetzt. Ne? Also alles irgendwie, ja, ist nicht so richtig Dampf dahinter, außer vielleicht OpenAI. Die haben gerade noch so ein bisschen Buzz, aber das ist eigentlich auch schon wieder fast vorbei, der große Hype. Ne? Da tritt auch so langsam die Ernüchterung ein, dass es nicht alle Probleme der Welt gelöst hat.
Aber was hat die DSGVO so richtig klar gemacht, ist halt, wem persönliche Daten gehören, dass das unsere Sachen sind, dass das auch ein Grundrecht ist, dass man also quasi bestimmen darf, wer seine Daten hat und wie er damit umgeht.
Ja, man würde hoffen, dass es den Leuten klar geworden ist. Es ist leider immer noch eine Auseinandersetzung. Wir sehen ja, dass jetzt so langsam die größeren Einschläge kommen, dass auch tatsächlich mal Entscheidungen getroffen werden, teilweise ja gegen die Datenschutzbehörden. Gruß nach Irland an der Stelle. Also auch dieser Kampf ist lang und erfordert großes Ausdauern und wir sind da unseren Freunden bei den NGOs sehr dankbar, die sich für diesen Kampf einsetzen. Also wie schon gesagt, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, EDRI, NEUP und so weiter und so fort. Genau, hier ist noch ein Punkt, ich glaube, den hattest du reingeschrieben, das neue Hinweisgeberschutzgesetz.
Genau, da steht drin, dass Leute, die quasi in ihrem Kontext, beruflichen Kontext, dazu bemächtigt werden sollten, an die erlaubten Meldestellen Missstände, die entweder strafrechtlich relevant oder bußgeldrechtlich relevant oder lest den Gesetzestext gerne selber relevant sind, melden zu dürfen und da halt einen gewissen Schutz unterstehen. Also es ist eine ganz klare Reaktion eben auf die die Snowden-Geschichte. Hat zwar eine Weile gedauert mit 2023, also fast 10 Jahre später, aber immerhin ist es ein Signal, dass also quasi solche Missstände von großen Unternehmen der Gesellschaft von Interesse sind und nicht einfach toleriert werden müssen.
Ja, was lange währt, wird endlich gut.
Toll.
Ich meine, man kann ja auch nicht Gesetze einfach so rausrushen, so kurz vor der Sommerpause oder sowas.
Ne? Nee, das würde man nie tun. Das wäre auch das Bundesverfassungsgericht dagegen und dann wird irgendwie doch nichts mit Heizung und so. Ja, genau.
Man muss das alles. Aber da ist es im Prinzip mit der Panik ist da tatsächlich auch so ein bisschen äquivalent, ja. So, dass man das erstmal so ein bisschen kochen lässt und dann bei der Umsetzung der Datenschutzverordnung haben wir lange gewartet und jetzt warten wir halt lange bei der Gasheizung oder so.
Okay.
Wir befinden uns auch gerade in der Wartephase von der NIS-2-Verordnung, falls dem noch nicht bekannt sei. Da geht es darum, welche Unternehmen quasi kritische Infrastruktur sein werden und welche nicht. Sehr spannende Verordnung. Viel Spaß an alle Leute, die das noch nie gehört haben. Stellt gefälligst schnell Security-Leute ein, die euch dabei unterstützen, das halbwegs in den Griff zu kriegen.
Ja, also ich kann das aus meinem eigenen Alltag bestätigen. Das Thema IT-Security nimmt an Bedeutung zu. Das Problem ist halt das Problem, was wir hier auch so ein bisschen haben. Wir haben hier so diese Vermittlungsaufgabe ja auch so ein bisschen zu erklären, dass dieses Thema überhaupt erstmal wichtig ist und dass es etwas ist, was man ernst nehmen sollte. Ich hoffe ja eigentlich, dass wir hier zum Chor predigen, aber ich hoffe ja auch, dass wir euch als Zuhörer damit die Argumente liefern, damit ihr anderen Leuten das erklären könnt, dass so ein Thema wie zum Beispiel Datenschutz oder wie auch Datensparsamkeit und auch IT-Sicherheit, dass das wichtige Aspekte sind im modernen digitalen Leben, dass das ja einen großen Teil unserer Lebensräume ausmacht. Ja, auch gerade diese von US-Konzernen kontrollierten Tech-Plattformen oder teilweise ja mittlerweile auch von chinesischen Konzernen kontrollierten Tech-Plattformen wie TikTok, dass die unsere Lebensräume sind und wir darauf achten müssen, dass diese Lebensräume irgendwie auch wirklich lebenswert gestaltet sind. Und genau das sehe ich ja im Unternehmen halt auch, dass da auch dieses Thema IT-Sicherheit irgendwie hochkommt und jeder, der nicht hauptberuflich mit IT-Sicherheit zu tun hat, von denen stöhnen die allermeisten, weil das natürlich für sie erstmal nur eine Belästigung ist. Die müssen ihre ganzen Aufgaben erledigen und dann muss auch noch dieses nervige Sicherheitsthema gemacht werden und auch, geh mal weg, ich habe doch hier noch 20 andere tolle Dinge, die ich alle implementieren soll.
An der Stelle muss ich mal den deutschen Begriff Informationssicherheit nochmal ein bisschen hervorheben, weil IT-Security deckt das auch nicht mal komplett ab. Informationssicherheit beinhaltet ja auch alle Informationen, die quasi in deinen Mitarbeitern oder in deinen Akten stecken. Das ist also immer nicht nur mit IT-Systemen verhandelt. Und wer jetzt noch richtig cool sein will, der oder die googelt jetzt mal das Wort OT-Security. Darüber machen wir demnächst mal eine Sendung, glaube ich. Da kann ich mal eine Stunde drüber erzählen.
One True Security?
Nein, Operational Technology. Wenn man anfängt, maschinelle Anlagen ans Internet zu hängen, dann wird es richtig bitter.
Aber ja.
Ja, wie gesagt, habe ich bestimmt eine Stunde, aber das machen wir nächstes Mal. Oder irgendwann mal gucken.
Ja, also wir haben auf jeden Fall genug Themen. Wenn ihr auch noch Themenvorschläge habt, gerne eine Mail an pentaradio@c3d2.de. Wir nehmen auch gerne neue Gäste in unsere Runde auf und geben euch hier einen kleinen Safe Space, um das erste Mal eine Radioerfahrung zu sammeln. So, ich glaube, wir haben alle so mal angefangen hier. Ne? Ich bin auch einfach mal hingekommen und gesagt, ich rede jetzt mal hier ein bisschen über, in meinem Fall, Cloud Computing und dann über Unicode und so habe ich gesprochen. Das waren so meine ersten Gehversuche im Pentaradio. Ja, jetzt bin ich schon irgendwie zum, ich glaube, 55. Mal oder so hier.
Jetzt kriegen wir dich kaum noch gestoppt, was aber keine Kritik ist. Red gern weiter.
Ja, ich habe irgendwann angefangen, mich halt systematisch vorzubereiten auf die Sendung und das hat Effekte. Aber nächsten Monat müsst ihr ohne mich auskommen, da bin ich im Urlaub.
OT Security, wir kommen.
Sehr gut. Was ist noch passiert? Hier gab es ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020. Ich glaube, das haben wir damals gar nicht so richtig mitbekommen, dass die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt haben. Und die Idee dabei ist halt, so ein bisschen den Bezug zurückzuspannen zu dem, was die Amerikaner machen, wo einfach gesagt wird, wenn Kommunikation zwischen Ausländern stattfindet, sind die freiwillig, dann ist das überhaupt nicht schutzbedürftig und kann nach Belieben abgehört werden. Das Bundesverfassungsgericht hat das anders eingeschätzt. Nach deutscher Rechtslage ist diese Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung, also halt eine Telekommunikationsüberwachung, was wie gesagt halt im Behördensprech Fernmeldeaufklärung heißt. Und dann halt zwischen Ausländern, also von einem Ausländer zu einem anderen Ausländer, diese ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, weil die Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte nicht auf das deutsche Staatsgebiet begrenzt ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so eine explizite Absage an diese Weltraumtheorie, die damals der Bundesnachrichtendienst vertreten hatte, wo dann gesagt wurde, eine Überwachung von Deutschen über einen Satelliten ist ja quasi eine Überwachung, die nicht auf deutschem Staatsgebiet stattfindet und deswegen ja auch nicht vom Grundgesetz gedeckt ist.
Ja, und natürlich deswegen auch Hauptaufgabe des BNDs ist, weil das Weltall ist ja quasi Ausland. Also da kann man sich also an mehreren Stellen mal an den Kopf greifen und kratzen. Apropos an den Kopf greifen und kratzen, ich würde gerne auf was ist noch zu tun hinweisen und auf alle weiteren Punkte, die wir dort genannt haben, einfach auf das Pad verweisen, was man sich gerne anschauen kann. Etwas, wo ich mir auch regelmäßig den Kopf kratze und mich frage, was ist da eigentlich los, ist die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Ich weiß nicht, was da im Innenministerium los ist, aber sie kommt immer und immer wieder, egal welche Person gerade Innenministerin ist. Habt ihr eine Theorie, warum das Innenministerium so auf Vorratsdatenspeicherung steht?
Naja, meine Theorien, ich glaube, ich habe die ja auch schon ausgebreitet in vergangenen Sendungen, ist halt, der Innenminister oder die Innenministerin als solche hat halt das Risiko, dass irgendwann etwas Schlimmes passiert im Inland, wofür die eigentlich zuständig ist, was in ihren Zuständigkeitsbereich reinfällt. Und wenn sie dann einen Anschein erweckt, dass sie nicht das maximal Mögliche getan hat, um was auch immer schlimme Sache passiert ist, dann zu verhindern, dann ist sie halt dran, dann wird sie halt medial gekreuzigt. Ne, und wenn dann halt rauskommt, hier war irgendwie ein Terroranschlag und man hätte vielleicht irgendwie durch noch mehr Massenüberwachung irgendwie diese Person finden können, völlig hypothetischerweise, ohne irgendwie, dass da eine Plausibilität besteht darüber, ob das dann tatsächlich möglich ist, mit den verfügbaren Kräften in der Polizei und so weiter durch diesen ganzen Datenberg sich durchzuwühlen. Aber wenn eine theoretische Möglichkeit bestanden hätte, dass man das mit Massenüberwachung hätte finden können, dann wird man halt von den entsprechenden bekannten Presseorgane und sowas halt gekreuzigt.
Ich habe einen Tipp an alle zuhörenden Innenminister. ihr werdet dann eh gekreuzigt. Also von daher könnt ihr es auch einfach lassen.
Genau, ja. Du bist gemeint.
So, wir nennen ansprechen. Hier keine Namen, Nancy.
Ja. wenn Massenüberwachung nicht reicht, dann vielleicht gezielte Einzelüberwachung, Thema Staatstrojaner.
Ja, Staatstrojaner ist auch immer noch ein Thema. Ja, das ist ein bisschen aus der öffentlichen Debatte verschwunden jetzt zuletzt. Ja, wahrscheinlich auch durch diese tollen Nebelkerzen von irgendwelchen sperrigen Begriffen wie Quellentelekommunikationsüberwachung, die dann statt Staatstrojaner verwendet werden. Also da haben wir es, glaube ich, so ein bisschen verpasst, den Begriff zu setzen, wie das damals mit den Wahlcomputern funktioniert hat, wo ja auch versucht wurde, das als Wahlmaschinen zu bezeichnen. Und wir haben halt als das bezeichnet, was es ist, nämlich Wahlcomputer, die man beliebig umprogrammieren kann, irgendwelchen Quatsch zu machen. Und ja, so hat es hier leider offenbar nicht so ganz funktioniert. Oder zumindest ist es halt aus dem Sichtfeld verschwunden, weil man sich wesentlich dringender mit irgendwelchen angeblichen Löwinnen befassen musste oder sowas.
Wobei die Prozesse gegen die entsprechenden Unternehmen, die das angeboten haben, sind ja gelaufen bzw. laufen noch. Und ein paar dieser Unternehmen sind ja auch schon draufgegangen. Also da heulen wir ja jetzt auch keine Krokodilsträne nach.
Ja, also, ja? Ich glaube, alle Debatten, die so die letzten Jahrzehnte relevant waren, die kommen in irgendeiner Form wieder. Vielleicht so die eine Sache, die nicht ganz so mehr wiederkommt, ist Verbot von Verschlüsselung. Das ist, glaube ich, so langsam angekommen, dass das tatsächlich halt für die IT-Sicherheit und so weiter wichtig ist und deswegen nicht praktikabel ist. Es kommt dann ab und zu immer noch dieser Vorschlag mit dem Generalschlüssel, ne? Also was schon 1995 mit dem Clipper-Chip in der Diskussion war, dass dann die total vertrauenswürdigen staatlichen Stellen dann halt einen Generalschlüssel kriegen sollen, um alles zu entschlüsseln. Was natürlich einfach nur heißen würde, dass es einfach jetzt der Schlüssel mit dem größten Zielscheibe der ganzen Welt auf sich drauf, die dann innerhalb von Sekunden von jeglichen feindlichen Geheimdiensten der Welt gehackt werden würde.
Der technische Begriff dahinter ist Escrow Key?
Ja, genau.
Okay. Wer das mal googeln möchte. DuckDuckGo möchte.
Ja,
Startpage
genau.
Möchte.
Einmal suchen möchte, genau. Ecosian möchte.
Ja, rettet Bäume. Weil, also, ja, das ist doch alles zu tun. Was kann denn jeder oder jeder Einzelne an der Stelle tun?
Ja, ich habe hier mal als Punkt gesetzt, als schönen Gruß ans Chaosradio, verschlüsselt eure Backups.
Chaosradio berichtete.
Ja, genau. Also halt, es gibt so ein paar Maßnahmen für die eigene persönliche Hygiene, mit denen man so ein bisschen versuchen kann, sich zu schützen. Natürlich, verschlüsselt die Backups ist eine Sache, die nur begrenzt hilft gegen solche Kommunikationsüberwachungen, wie wir sie jetzt besprochen haben. Also auch zum Beispiel die Chatkontrolle, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten, aber die wir im Januar ausführlich besprochen hatten und in den News seitdem auch immer wieder. Wo auch jetzt gerade diesen Monat wieder eine Meldung war, dass wieder eine ganze Hundertschaft von Wissenschaftlern sich dagegen ausgesprochen hat, wo ich dann überlegt habe und es dann doch nicht in die News reingenommen habe, weil, ach naja, wir müssen auch nicht immer wieder selber erzählen. Das hört euch die alten Pentaradis dazu an vom Januar 2023 in dem Fall. Ja, verschlüsselt eure Backups, hast du jetzt auch gerade noch verlinkt, die alte Folge. Ich habe hier als Punkt reingenommen, nutzt überwachungs- oder zensurresistente Zahlungsmittel, weil wie gesagt, Kryptowährungen wurden ja hier schon kontrovers diskutiert. Es gibt da Fürsprecher auch im Chaos und so weiter. Aber auf jeden Fall eine Sache, mit der man Datensparsamkeit machen kann, ist Bargeld zu verwenden. Also ich bin da ja ein militanter Freund des Bargelds. Ich bezahle fast alle Transaktionen, die ich so im alltäglichen Verkehr habe, halt mit Bargeld, außer wenn es halt wirklich was ist, was im Internet passiert und dementsprechend halt nicht mit Bargeld abzuwickeln ist, plausiblerweise.
Wie im Mittelalter.
Naja, das ist auch ein Faktor von Resilienz. Ne? Wenn halt Bargeld nicht verwendet wird und dementsprechend die Infrastruktur halt nicht mehr da ist und dann ist irgendwann mal Stromausfall, dann ist halt gleich die ganze Welt am Zusammenbrechen. Das hat auch einen Grund, dass zum Beispiel das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sagt, man soll zu Hause einen Bargeldbestand vorrätig halten für den Fall zum Beispiel eines Datensystemausfalls, eines Mobilfunk- oder Netzausfalls und so weiter. Und was ich hier noch als Punkt draufgeschrieben habe, ist bohrdicke Bretter. Und das ist ein weiterer Gruß ans Chaos Radio, denn die haben ja jetzt seit den letzten Monaten eine neue Serie namens Dicke Bretter, wo so Gesetzgebungsprozesse beschrieben werden, beziehungsweise wie die entsprechenden Nichtregierungsorganisationen, die für die Bürgerrechte eintreten, eben sich an diesen Gesetzgebungsprozessen beteiligen, um ja einen möglichst wenig schlimmen Ausgang zu erreichen.
Und informiert euch, ja. Und eine gute Quelle, sich zu informieren, ist der grandiose You Are Fucked Landkreis Anhalt-Bitterfeld Podcast, wo jemand vom MDR mit eben dem ersten Cybersecurity, oh Gott, Vorfall, Ereignis, Notstand. Ach Gott, auf jeden Fall wurde quasi auf Landesebene der Notstand ausgerufen aufgrund eines Cybersecurity-Vorfalls. Der Kollege vom MDR an der Stelle, der begleitet eben die Personen, interviewte die Personen, wo das passiert ist und versucht wirklich ziemlich wertfrei mit den Personen zu sprechen. Und wenn euch im Unternehmen davon irgendwas bekannt vorkommt, zum Beispiel, dass jeder bei euch Domain-Admin ist oder es ist quasi keinerlei sinnvolle Beschränkungen von lokalen Administratoren gibt etc., dann sprecht es doch mal in eurem Unternehmen an und im Zweifel weist darauf hin, dass Informationssicherheit alle angeht, weil die Daten uns allen gehören. Im Zweifel zumindest die personenbezogenen.
Ich glaube auch, wenn ihr in der IT tatsächlich tätig seid und vielleicht auch nicht in einer Rolle engagiert seid, wo das Thema IT-Sicherheit irgendwie euer Fokus ist, also wenn ihr nicht direkt irgendwie Datenschutzbeauftragter oder halt IT-Sicherheitsbeauftragter oder sowas seid oder Pentester oder was auch immer, ist es trotzdem eine Sache, die man versuchen kann, in die eigene Disziplin aufzunehmen, dass man versucht, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, eine Struktur zu schaffen, wo es einfacher ist, Dinge sicher zu machen als unsicher. Also wo halt, wo man sagen kann, hier ist schon ein existierendes Muster, wie man ein System von Anfang an zunageln kann und mit den minimalen Zugriffsoperationen zum Beispiel arbeiten kann, mit den minimalen Zugriffsrechten, sodass dann ein Angreifer damit nicht viel machen kann, wenn er da irgendwie reinkommt. Ich habe zum Beispiel jetzt neulich auf Arbeit so eine Dokumentation geschrieben dafür, wie man denn einen Docker-Container mit Nicht-Root-Usern laufen lassen kann. Was ja bei vielen Docker-Containern so Standard ist, dass man dann im Container selber der Root-User erstmal ist und dann dementsprechend sich dann Angriffsszenarien ergeben, wie man da ausbrechen kann. Und wenn man die entsprechenden Sicherheitslücken ausnutzen kann. Und das kann man zumindest ein bisschen erschweren, wenn man da die entsprechenden Programme im Container als Nicht-Root-Nutzer ausführt, also mit niedrigen Privilegien. Und dafür habe ich eine Dokumentation geschrieben, die dann hoffentlich sich andere Leute auch mal angucken. Aber zumindest, naja, zumindest versuche ich den Leuten es einfach zu machen, halt, dass sie eine sicherere Konfiguration wählen, als die, die sie vorher vielleicht, bevor sie irgendwie über das Thema aufgeklärt wurden, gewählt hätten. Es ist vielleicht wirklich nur ein ganz kleiner Schritt, aber wenn man ganz viele kleine Schritte zusammengeht, dann hat man immer noch einen großen Sprung gemacht und ist dann vielleicht durch das dicke Brett durchgebohrt. Das ist ja, ein dickes Brett bohren macht man auch nicht in einem Schritt, sondern man geht dann halt mit dem Bohrer nach und nach rein in die Sache und muss halt den Bohrer auch immer weiter drehen die ganze Zeit.
Wenn ihr jetzt immer noch nicht genug Informationen habt, dann lest doch gerne mal die tuwat.txt des Chaos Computer Clubs, eine der ersten Textdateien, die dazu aufrufen, mit euren Daten sinnvoll umzugehen und etwas zu machen. Und wenn ihr schon mal auf den Seiten seid, dann schaut doch auch mal, dass ihr die Hackerethik nochmal durchblättert. Falls ihr dort ein, zwei Punkte vielleicht vergessen haben solltet, dann ist das auf jeden Fall ein guter Aufschlagpunkt. Ein bisschen Motivation zu sammeln. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen zum Beispiel, ist einer der Grundsätze.
Und Computer können das Leben von allen zum Besseren wenden.
So sieht's aus.
Tschüss für diesen Monat.